Vestin will forever be known as dogma number one. How did the strict rules of dogma help you make Vestin?
The rules of dogma
was a game.
It was an ideology, it was politics, it was a provocation, it was arrogance, but it was also playfulness. An example could be no music. You can't have any music. I invented that rule because that was the most fearful thing for me to do, to cut away music.
So take us back to the moment, because you and Lars von Trier, you made up the rules. So you just threw in the rule, no music.
We said it took about half an hour to write those rules. I would even say maybe less. And we said, what do we normally do to wrap our film, to dress our film? We dress it with makeup, props, strings.
Lighting,
you know. And we just prohibited it. No music meant a lot of singing. And a lot of musical moments appeared from that, from playing that game. It also gave me the courage to be absolutely consequential emotionally when writing this. I thought, if I don't have any music, if I don't have anything, I have to keep an audience engaged with this story every second, just with the actors and the camera.
Ihr Cuts, den kritischen Filmpodcast, heute mit Nils Penke.
Hallo.
Und wir sprechen über Dogma 95 und den dänischen Film. Ich bin Christian Eichler. Hi. Denn es ist folgendermaßen, ich habe mitbekommen, dass vor kurzem ein Buch rausgekommen ist, das in der Reihe Filmgeschichte kompakt bei Edition Text und Kritik, das der dänische Film heißt und so ein bisschen durch die dänische Filmgeschichte durchgeht und verschiedene Sachen streift, von denen wir alle sicherlich schon mal gehört haben. Thomas Vinterberg, Lars von Trier, Nicolas Winding Refn und natürlich Dogma 95. Und da ist mir aufgefallen, ich weiß darüber gar nicht so viel. Vor allem habe ich mich mit der Dogma-Bewegung noch nie so richtig beschäftigt. Also ich kenne das natürlich, aber es gab irgendwie nie so den Anlass, sich damit mal zu beschäftigen. Und deswegen habe ich den Autor Nils Penke gefragt, ob er Lust hätte, mit mir mal drüber zu reden. Schön, dass du da bist, Nils.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr, dabei zu sein.
Wie ist das, denn du bist eigentlich ja Literaturwissenschaftler, ne? Wie ist das jetzt bei dir gekommen, dass du ein Buch über den dänischen Film geschrieben hast?
Es hat eigentlich was mit meinem Skandinavistikstudium zu tun, denn anders als die Germanistik, die doch sehr stark auf Literatur ausgerichtet ist, ist die Skandinavistik sehr viel breiter und da haben eben auch so Kultur- und Medienwissenschaften ihren Platz. Und es war immer Teil des Studiums, auch in der Altnordistik, aber vor allem auch in der Neuskandinavistik, dass man in jedem Einführungsseminar am Ende auch immer ein, zwei Filme im Programm hatte, dass es Landeskundekurse gab, in denen wurden Filme geschaut, im Original natürlich, und dann wurde darüber gesprochen. Und insofern ist das Teil meiner Ausbildung gewesen. Und ich meine, meine ersten eigenständig durchgeführten Seminare an der Uni Göttingen in der Skandinavistik waren Filmseminare. Die habe ich damals mit einem Kollegen gegeben und da habe ich mich mit dem, haben wir uns erst mit dem Horrorfilm beschäftigt. Da ist dann auch vor über 10 Jahren jetzt mittlerweile schon ein Buch draus geworden. Und dann gab es noch ein paar Nachfolgeveranstaltungen. Und das lag dann eher so brach, weil ich dann als Germanist auch eher mit reiner Literaturwissenschaft oder anderen Medien mich beschäftigt habe. Und jetzt vor einigen Jahren kam dann eben die Anfrage von Edition Text und Kritik, ob ich nicht Interesse hätte, da vielleicht den einen oder anderen kleinen Band zum skandinavischen Film zu machen. Und gesagt, ja, muss ich kurz überlegen, habe meine ganzen Aufzeichnungen und also quasi mein Archiv durchgeschaut und gesagt, ja, eigentlich reicht das schon fast. Manches gucke ich mir nochmal neu an, manches schaue ich nochmal im Detail genauer nach, aber grundsätzlich habe ich eigentlich genügend Material da, um zumindest in so Grundzügen diese 130 Jahre Filmgeschichte Revue passieren zu lassen. Und so bin ich eben wieder dazu gekommen, mich dann auch mal im kleinen Buchformat, das sind ja 109 Seiten nur, mit Filmgeschichte und einigen Einzelanalysen zu beschäftigen. Und finde auch immer noch, dass es ein schöner Teil meines Profils ist, der leider einfach in der Zwischenzeit ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, also in meiner Vorstellung von einer Medienkulturwissenschaft gehört Film genauso mit dazu. Und wenn man das Buch liest, wird man auch feststellen, dass die Verbindung von Literatur und Film jetzt nicht nur in Dänemark, sondern auch ganz allgemein ja sehr, sehr eng sind. Und gerade jetzt im Bereich Dänemark, ich habe das jetzt nicht ausgewertet, aber ich würde sagen, fast ein Drittel dieser Filme sind Literaturverfilmungen. Und es sind ja auch sehr, sehr interessante Transfers, gerade in der Frühzeit auch des Films. Also wie viel da einerseits vom Theater rangeholt wird, also was natürlich sehr viel näher ist, wo man dann auch, wir werden ja jetzt auch vielleicht noch über Karl Theodor Dreyer und Odet das Wort sprechen, ein Stück, das sich mehr oder weniger nahtlos ja als Theaterstück in den Film reinholen lässt. Und wenn man den Film sich anschaut, also man hat es ja eigentlich fortlaufend mit einer Art Kammerspiel zu tun. Also es sind sehr, sehr viele Innenraumausnahmen und sehr viel ja direkte Interaktion von sehr wenigen überschaubaren Figuren, also wo dieser Transfer von der Theaterbühne dann vor die Kamera eigentlich fast eins zu eins übersetzt werden konnte. Und auch jetzt in den letzten Jahrzehnten ist eine ganze Menge dabei gewesen, wo es dann doch auch die ein oder andere literarische Vorlage gegeben hat. Aber diese Nähe, insbesondere des frühen Films zum Theater und zur Literatur, fand ich immer wieder frappierend. Also auch im Hinblick jetzt auf die deutsche Filmgeschichte beispielsweise, wo ich was über den Studenten von Prag gemacht habe vor einigen Jahren. Aber eben dann auch, also klar, wenn man beispielsweise Asta Nielsen nimmt, ja, eine ihrer prominentesten Paraderollen ist Hamlet, also einer, der ja auch in der Frühgeschichte des Films unzählbar häufig adaptierten Shakespeare-Stoffe und dann genau diese wunderbare Gerhart Hauptmann-Adaption Atlantis, die 1913 schon vollzogen worden ist. Also damals ein herausragender, wahnsinnig teurer Film mit der Versenkung eines Schiffes vor der laufenden Kamera. Also quasi ein Katastrophenfilm über eine Schiffskatastrophe im Jahr des Titanic-Unglücks. Aber noch kurz vor dem eigentlichen Unglück. Und diese Prozesse haben mich immer sehr interessiert. Also was passiert aus einem 300-Seiten-Roman heraus eigentlich, wenn das auf 90 Minuten oder weniger umgesetzt werden muss und dann vor allen Dingen diese Verbildlichungsprozesse. Und einen letzten Satz, wenn das nicht schon wieder viel zu viel ist, diese Art Traumeinlösung, also dass der frühe Film mit seiner ganz starken Neigung ja zum Übernatürlichen, zum Fantastischen, zum auch gespenstischen, Gruseligen, eigentlich diese ganzen romantischen Vorstellungen von Doppelgängern und Gespenstern und Ich-Spaltung in zwei Hälften und natürlich auch alle möglichen Werwölfe und Vampire und so weiter, erst so richtig, ja, zum Leben, erst so richtig Leben verleiht. Weil all das, was vorher nur in der Fantasie existiert hat, auf einmal auch ja, für alle gleichermaßen auf dieselbe Art und Weise ins Bild gesetzt werden kann. Und da ist vielleicht auch der erste große Schwerpunkt zu so meiner Annäherung an den skandinavischen Film gewesen, eben über den Horrorfilm und insbesondere dann über den frühen Film dabei. Du sagtest ja auch, dass ihr über Dreier und Vampir gesprochen hättet
Genau,
häufiger.
wir hatten überlegt, ja, worüber wir hier jetzt reden in dieser Folge. Und genau, wir hatten kurz vorher ein Vampirfilm-Special gemacht, das ihr hören könnt, wenn ihr Katz finanziell unterstützt, aus cdhq.com/Katz. Und genau, da hatten wir schon Dreier und Vampir, weil wenn wir später zu Dogma kommen, da geht es ja darum, sich ganz viel zu entledigen, ganz viel Ballast irgendwie ganz direkt zu filmen, ohne Effekte und so weiter und so fort. Und dann hatten wir uns gefragt, wenn wir darüber reden, was gibt es vielleicht für einen Gegenpunkt oder für einen frühen Film, der damit irgendwie im Verhältnis steht und so, und hast du Vampir reingeworfen. Und ich meinte, nee, vielleicht können wir über Audit das Wort sprechen, weil wir den Vampirfilm schon hatten. Jetzt ist mir dann natürlich aber aufgefallen, na klar, der ist natürlich ein ganz anderer Gegensatz, der Vampirfilm von Dreier, weil der tatsächlich ja super viel mit Bildern und so Gegenschnitten und so arbeitet und dieses ganz starke Surreale hat, wohingegen der andere Dreierfilm, das Wort Audit, fast schon ja so Ähnlichkeiten hat, ne, zu dem wie auch Lars von Trier irgendwann mal arbeiten wird, der ja auch Dreier-Fan war. Aber genau, da wollen wir so ein bisschen hingehen. Ich wollte ja gar nicht reingrätschen, ich wollte nur fragen, vielleicht auch, wenn wir da so weitergehen, gerade zu diesem Horror, du sagst ja, es fängt auch in Dänemark viel mit Horror dann irgendwann an, mit diesen fantastischen Geschichten. Wie siehst du das denn überhaupt so? Du bist nicht nur in Dänemark drin als Land, sondern eben auch Skandinavist. Was ist so die besondere Rolle vielleicht von Dänemark und wie geht das da los mit dem Kino? Denn das war ja eine der großen europäischen Filmnationen am Anfang.
Ganz genau. Also da merkt man einfach, dass Dänemark viel näher dran ist an den großen Filmnationen und vor allem einfach den Filmmetropolen, also dass Kopenhagen quasi gleichrangig neben Paris und Berlin in den frühen, also im ersten Jahrzehnt oder ersten anderthalb Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts firmiert. Das lässt sich, glaube ich, zeigen. Also sowohl quantitativ, es entsteht extrem viel, es sind relativ hochkarätige Produktionen, wo auch mit gewissen Budgets schon gearbeitet wird. Und dann sind es eben auch Filme, die in alle Welt vertrieben werden. Und das ist dann wiederum auch eine ziemlich deutliche Differenz dann zu Norwegen und Schweden. Da ist das schlichtweg noch nicht der Fall. Also da ist Dänemark von Anfang an sehr früh dabei. Es gibt auch eine ganze Reihe von wirklichen Filmpionieren, die mit enormem Einsatz von Anfang an dort auf der, also auch die gesamte Breite zu bespielen versuchen, also die sich mit Dokumentarfilmen beschäftigen, die dann Kurzfilme, aber auch Langfilme produzieren. Also Viggo Larsen ist beispielsweise ein Regisseur, der in meinem Buch eine Rolle spielt. Wobei Regisseur ist jetzt immer zu wenig gesagt. Also gerade bei diesen frühen Leuten hat man ja eigentlich die gesamte Breite. Die sind Regisseur, die sind Drehbuchautor, die sind Schauspieler und sind für noch fünf andere Aufgaben auch noch tätig. Also insofern auch eine ganz interessante Perspektive hin auch dann auf Dogma, diese frühen Leute oder Ole Olsen, also die eigentlich um die Jahrhundertwende schon versuchen, Dänemark als Filmnation zu etablieren und dann ja auch mit beispielsweise Asta Nielsen, eine der ganz großen Stars des Films hervorbringen, die aber, und das ist vielleicht dann so schon eine Art Wendepunkt, die dann ja auch nach Deutschland geht und dort ihre Karriere fortsetzt und da vielleicht schon der, also diese Absatzbewegung dann eben von Deutschland.
Das schreibst du, viele gehen auch weg aus Dänemark dann und machen dann woanders Filme. Dreier ja zum Beispiel auch, ne?
Genau. Dreier macht dann vor allem ja seinen großen oder vielleicht seinen Durchbruchsfilm La Passion de Jeanne d'Arc in Frankreich 1929. Auf der anderen Seite sind solche, wie auch immer, internationalen, transnationalen Zusammenarbeiten zur Stummfilmzeit auch sehr viel einfacher gewesen. Also für viele ist dann der Tonfilm das große Problem. Ja, also vorher konnte man in Berlin und Paris ja genauso drehen wie in Kopenhagen. Also man spricht einfach in den Raum, ohne dass es aufgezeichnet wird, und den Rest machen dann die Texttafeln. Und deswegen, also diese ersten, also Stellan Rü beispielsweise war auch ein dänischer Regisseur, ich habe vorhin den Studenten von Prag erwähnt, in dem der involviert gewesen ist, 1913. Also wo solche gerade deutsch-dänischen Verhältnisse noch sehr, sehr häufig gewesen sind und dass das auch problemlos möglich gewesen ist. Ne? Und der Tonfilm hat dann diese, also Vampir, vielleicht habt ihr da auch drüber gesprochen, das ist ja einer der kuriosen Filme, der im Prinzip dreimal gedreht werden musste, weil er eben mit Ton ausgestattet werden sollte. Und dann wurde eben einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, einmal auf Französisch die Szene quasi live aufgenommen und nicht im Studio synchronisiert, sondern vor Kamera aufgenommen. Und da sind wir in der Frühphase noch nicht von betroffen gewesen. Und genau deswegen meine ich auch, funktioniert das alles so einwandfrei, mal hier, mal dort zu drehen.
Und wie geht's dann weiter? Also was sind dann so, wie entwickelt sich das so Richtung Dreier? Oder Richtung, dass er dann diese große Figur irgendwie wird im dänischen Film?
Naja, also Dreier beginnt ja auch erstmal in verschiedenen Funktionen bei anderen, also beispielsweise bei Benjamin Christensen, arbeitet er erstmal mit, also arbeitet sich eigentlich hoch vom quasi Regieassistenten dann zum eigenen Regisseur und Regisseur-Dasein. Und dann ist es eben die Passion de Jeanne d'Arc in Frankreich 1929, mit der er international große Aufmerksamkeit findet und dann auch dem Vampir, also einem Film, der, glaube ich, auch was überhaupt Filmtechnik angeht, zu seiner Zeit also wenig Vergleichbares hat. Also wo technisch sehr, sehr viel versucht wird und gleichzeitig dieser Film ja die Irritation und auch, oder auch so die Überforderung des Publikums sucht, die, denke ich, Dreier auch zu einer Marke gemacht hat, also eines Regisseurs, der extrem wandelbar ist und ja, also dem Publikum wirklich neue Erfahrungen, neue Ansichten vermittelt. Und darüber ja, zu dieser Kultfigur hat werden können. Wenn man dann die späteren Filme von Dreier nimmt, also wir wollen ja vorhin auch über das Wort reden, da geht es von dem deutlich wieder zurück. Also er ist ja dann auch sparsamer geworden in seiner Filmproduktion. Also, ne, der, also so um 1930 rum ist er extrem produktiv gewesen. Und dann, ne, das Wort soll ja eigentlich schon Anfang der 40er Jahre entstehen, aber es hat 43 bereits eine schwedische Verfilmung dieses Theaterstücks von, kurz seinen Namen, von Kai Munk gegeben, also dem dänischen Geistlichen Kai Munk, der dieses Theaterstück geschrieben hat, der dann 1944 von den Nationalsozialisten auch hingerichtet worden ist, wurde 1943 bereits in Schweden verfilmt und dann die Produktionsfirma gesagt, Herr Dreyer, das geht gerade nicht, lassen Sie uns 10 Jahre warten. Und in diesen 10 Jahren sind mehrere kleinere Kurzfilme entstanden. Und dann mit Audit sind wir schon fast im Bereich so einer ja puritanischen Filmästhetik. Also gerade wenn man den dann neben den Vampir hält, stellt man ja fest, also mit Technik ist hier eigentlich überhaupt nichts mehr oder relativ wenig nur noch zu spüren, sehr zurückgefahren. Es gibt am Anfang ein paar Außenaufnahmen, ja, mit so ein bisschen Windrauschen und Wellen und so weiter. Aber es sind die Figuren, die hier sehr stark in den Fokus gerückt werden. Ja, und dann vor allen Dingen die inneren Kämpfe und dieses Ringen um das Wort. Ja, also es nimmt ja auch Bezug dann auf das göttliche Wort, auf die Genesis, das Wort, das am Anfang war. Und dann vor allen Dingen die Frage, ja, wie legen wir dieses Wort eigentlich aus? Wer hat hier die religiöse Wahrheit und wie ist es überhaupt um ja, so was wie religiöse Wahrheit bestellt.
Genau, vielleicht muss man das kurz sagen, das ist ein Film, genau das gesagt, der auf einem Stück basiert von Kai Munk und der spielt im ländlichen Dänemark 1925 und es geht um die Borgenfamilie, die eben in diesem Haus da wohnen und da gibt es so verschiedene Rollen. Also es gibt den Vater Morten, der quasi der so der Patriarch eigentlich ist und der drei Söhne hat, ein bisschen wie in so einem Grimmschen Märchen. Das ist doch auch immer so, das gibt die drei Söhne und da ist es so, dass der eine so ein bisschen eigentlich ungläubig ist, also der Vater sehr sehr gläubig im Christentum, hat auch die Gemeinde mit aufgebaut. Der Sohn ist ungläubig, dessen Frau ist aber sehr gläubig und die ist schwanger. Dann gibt es den anderen Sohn,
Johannes?
Johannes heißt der, genau, der nach einem Studium von Sören Kierkegaard oder Kierkegaard an der Universität, ja, man glaubt, so ein bisschen durchgedreht oder erleuchtet eben ist. Also der glaubt, Jesus Christus zu sein und der kritisiert quasi seinen Vater und die anderen Familienmitglieder damit oder wirft denen vor, dass sie eben das Wort, so den eigentlichen christlichen Glauben verloren haben in ihrem quasi gesellschaftlichen Christentum, was sie da so leben. Und dann gibt es noch den anderen Sohn, der eine Frau heiraten will, auch aus dem Ort. Und deren Familie gehört aber so einer Sekte, kann man sagen, an. Und die wollen, dass sie den Glauben von denen annimmt. Also haben wir so ein bisschen, wenn man nichts von Dreier gesehen hat, hat es mich an so einen Bergmann-Film erinnert, ne? Also die sind alle auf einem Haus und es gibt die verschiedenen Ansichten und die reden so miteinander. Und dann ist der Witz jetzt, dass das sehr langsam natürlich gefilmt ist, dass das Dreier ja auch sehr wichtig war, dass das historisch irgendwie akkurat ist und dass gleichzeitig viel geredet wird und diese verschiedenen Glaubensvorstellungen so aneinanderprallen und dann aber nicht, wie es vielleicht später dann in einem Dogma-Film oder so gewesen wäre, dann alles so sich im Nichts verläuft, sondern dann tatsächlich das große Wunder eben passiert in diesem Film. Also wir haben diese nüchterne Darstellung von allem und auf einmal aber am Ende ist es dann doch so, dass es eben diesen übersinnlichen, ja, dieses Wunder gibt, auf dem der Glaube ja basiert.
Genau, und das ist das eine Wort, das am Ende dann wirklich wird. Ne? Es gibt diese Szene, da steht dieser, in Anführungszeichen, wahnsinnige Johannes, der sich ja selbst eigentlich für Jesus Christus oder für den Wiedergänger Jesu Christi hält. Der steht da mit der Tochter der Verstorbenen am Bett. Ne? Sie halten sich quasi an der Hand und sprechen eine Art Gebet und am Ende kommt diese, ja, eigentlich der Imperativ, stor op, ja, steh auf. Und dann fängt die eigentlich tote, schon als zur Aussegnung aufgebahrte Inga an, ihre Hände zu bewegen. Und dann tritt er näher an sie ran. Und dann, ja, Ja, dann erhebt sie sich wieder und die Uhr wird weitergestellt und dann läuft das Leben auch weiter, ne? Also das ist eine
Und
ganz.
eine neue Zeit, ein neues Zeitalter bricht auch an oder sowas
Ja,
in der Art
oder
wird gesagt, ne?
die Uhr, die im, ne, in der Minute des Todes angehalten wurde, die wird jetzt weitergedreht, weil das Leben auf wunderbare Weise jetzt doch weiterlaufen kann nach einer kurzen Pause, weil eben, ne, das richtige Wort und der richtige Glaube das Ganze wieder in Bewegung gesetzt haben. Aber wie du das beschrieben hast, also es ist im Prinzip ja so ein ja, kleinteiliges religiöses Minenfeld sozusagen, in dem die verschiedenen Konfessionen, das sind ja alles protestantische Konfessionen, die da untereinander ja, in Konkurrenz treten und innerhalb von einer Familie alle möglichen Dinge ja ermöglichen oder behindern. Und gut, diese Perspektive der Glaubensfrage, also das ist vielleicht so das verbindende Band bei Dreier, also dass die meisten seiner Filme, also in Vredens Dag, also Tag des Zorns, oder in den Zwei Menschen, und natürlich bei der Jungfrau von Orléans geht es natürlich überall um die Frage nach dem richtigen Glauben und auch, ja, eben Strafe und Erlösung und solche Dinge. Und da ist das Wort vielleicht auch als Abschluss so einer ja, Werkbiografie, so der stärkste Schlussakzent. Also gerade mit diesem Wunder, dass sich am Ende dann nach, weiß nicht wie viel, 95 Minuten dann tatsächlich ereignet. Also gerade auch, weil die Erwartung des Filmes ja irgendwie aufgebaut wird. Also dieser Johannes, der die ganze Zeit da mit sehr starrem Blick und auch sehr starrer Motorik da durch das Zimmer tapst, ja, dass der im Wahn redet, also dass der tatsächlich übergeschnappt ist und jetzt Dinge halluziniert und fantasiert und dem eigentlich nicht zu glauben ist. Und dann am Ende dieses doch sehr, sehr überraschende Wunder, ne, dass er derjenige ist, der die Verstorbene dann wieder ins Leben zurückruft.
Ja, das zeigt vielleicht auch noch mal so die Macht des Glaubens dann doch, ne? Oder die Faszination auch damit. Also ich mag immer das ganz gerne bei solchen Filmen, wenn so Figuren, die eigentlich man aufgegeben hatte oder deren Weltbild man auch nicht so richtig vielleicht akzeptiert, dann auf einmal so eine Drehung erhalten und man sich dann fragen so, okay, was machen wir jetzt damit? Also Vox Lux ist zum Beispiel auch von Brady Corbet so ein Film, wo wir so eine furchtbare Diva haben, die Popstar ist und so Donald Trump-mäßig den halben Film redet und dann auf einmal am Ende geht sie auf die Bühne und wir merken, die Magie ist doch da irgendwie in dieser Person. Und das finde ich ist hier auch so ein bisschen das Starke, weil man eigentlich denkt, der Film ist ja nicht durchgehend gläubig, sondern gerade die atheistische Figur, die wir hier sehen, da können wir ja wirklich einiges abkaufen und glauben und dadurch verunsichert uns das vielleicht sogar auch, wenn auf einmal hier das christliche Wunder passiert oder beziehungsweise dadurch wird der Film nicht so richtig alt, habe ich das Gefühl.
Genau. Also weil dieses Überraschungsmoment, dass der Spinner eigentlich derjenige ist, der recht hatte, ne, und der Atheist, mit dem man sich vielleicht eher auch identifizieren kann, als mit diesen ja ansonsten sehr schwärmerischen Figuren, ne, dass die da im Prinzip in der Angelegenheit auf dem Holzweg gewesen sind. Und das ist, glaube ich, so ein Überraschungsmoment. Und der Film endet dann ja auch mit dieser Szene, ist dieses Wunder als die große Ausnahme, die da dargestellt wird, denke ich auch immer noch sehr. Ja, sehr, sehr wirkungsvoll. Ne, eben auch gerade angesichts dieser ansonsten sehr langsamen Erzählweise und dieser Ruhe und Bedächtigkeit des Films. Also es ist ja auch ein Film ohne große Aufregung jetzt ansonsten.
Welche Rolle spielt denn Dreier in dieser Zeit? Also sagen wir mal, in der Kriegszeit, Zeit des Zweiten Weltkriegs, also davor und dann eben auch so danach, wenn wir dann in der Nachkriegszeit uns so befinden. Denn es ist ja, also es gibt ja das als goldene Ära so des dänischen Kinos bezeichnet wird, das ist ja vorher, ne? Das ist ja irgendwie so in den 10er Jahren und dann ist ja Dreier nicht der quasi die einzige, ist ja keine Strömung, ist ja eine Person, aber die es da gibt, sondern es werden ja auch andere Filme irgendwie gemacht.
Ja, aber ich würde schon sagen, der überwiegende Teil der dänischen Filmproduktion jetzt in den 30er, 40er, 50er Jahren ist doch primär auf den dänischen Markt auch zugeschnitten. Also das, was tatsächlich dann auch ja international rezipiert wird, ist eher verschwindend gering. Und also darüber erklärt sich sicherlich auch Dreyers herausragende Stellung. Also dass er derjenige ist, der auch über Jahrzehnte in aller Welt rezipiert wird und auf den sich dann ja wiederum auch später sehr viele andere Filmschaffende beziehen. Also angefangen von Bergman und anderen. Und das ist sicherlich etwas, was auch bei den anderen namhaften Regisseuren nicht der Fall gewesen ist. Also jemand wie Benjamin Christensen, der zwar Anfang der 20er Jahre eine prominente Figur ist, aber der eigentlich schon zu Lebzeiten vollkommen in Vergessenheit gerät. Also dass der Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre noch Filme produziert, die sind zum Teil nicht, überhaupt nicht überliefert. Und ich denke, das spricht auch schon für sich. Also dass diese Filme komplett, ja, irgendwie auch verschwunden gegangen sind, weil sie da schon kein großes Interesse mehr gefunden haben. Und das ist bei Dreier eigentlich anders gewesen. Und das hat sicherlich auch was mit dieser doch sehr dosierten, konzentrierten Arbeits- und Produktionsweise zu tun gehabt. Also es ist ja niemand, der inflationär viel produziert hat, sondern sehr, sehr lange ja auch an seinen Projekten gearbeitet hat. Also jemand, der mehrere Jahre auf einen Film verwendet hat. Also das ist in den 20er, 30er Jahren ja doch eher die große Ausnahme gewesen, also dass jemand auch, und du hast es ja auch schon gesagt, also es ist auch um sehr viel historische Genauigkeit und um die richtige Auswahl der Orte und so etwas gegangen ist. Also jemand, der eigentlich für die Vorproduktion sehr viel Zeit verwendet hat, um dann ja das Bestmögliche zu machen. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass man die Dreierfilme auch heute noch, würde ich sagen, eigentlich allesamt noch gut gucken kann, ohne sich da ohne allzu schnell in große Langeweile zu geraten. Also das ist auch meine Erfahrung in Seminaren. Also wir haben, ich weiß nicht, zwei oder drei, Gertrud haben wir, glaube ich, auch mal im Seminar geschaut, dass das noch funktioniert hat. Also selbst im Abstand von 80, 90 Jahren hat das, ja gut, der Vampir natürlich nochmal ein anderer Fall. Das ist ja auch ein Film, der in den letzten 20 Jahren, glaube ich, immer zu so einem vollkommen neuen Leben erwacht ist, der ja auch auf vielen Festivals gelaufen ist, auch sehr oft mit Live-Musik mit irgendwie Bands und so weiter, Untermalung vorgeführt wurde in verschiedenen Kontexten und dadurch nochmal eine ganz andere, glaube ich, Qualität gewonnen hat. Aber sonst die anderen Dreierfilme, die denke ich, lassen sich auch heutzutage alle noch ganz gut anschauen.
Was ist denn dann, wenn wir so Richtung von Dogma gehen? Also wir wissen, irgendwann kommt dieses Manifest und das wehrt sich gegen was und so ein bisschen würde ich gern verstehen, gegen was eigentlich? Was passiert denn, auch wenn das ein langer Zeitraum ist, so im Nachkriegs-Dänemark? Also was sind da so filmische Strömungen? Was passiert da eigentlich? Was sind da vielleicht bekannte Namen oder bekannte Filme oder ja so Ästhetiken, die sich bahnbrechen?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll oder später. Ich würde auch sagen, also Dogma hat, glaube ich, mehr eigentlich mit dem internationalen Film zu tun, als jetzt irgendwie mit so landesspezifischen Traditionen in Dänemark. Denn dafür, denke ich, ist auch der dänische Film eigentlich zu harmlos und vor allen Dingen auch nicht groß genug, nicht laut, nicht schnell, nicht opulent genug, als dass man da so ein, ja, wie es ja bei Dogma dann heißt, so ein Keuschheitsgelübde anschreiben müsste. Also der dänische Film, gerade jetzt, wenn wir so in den Dreierjahren noch sind, also in den 40er, 50er Jahren, da entstehen eine ganze Reihe von ja auch quasi Agentenfilmen, die den Weltkriegskontext abdecken. Wir haben erste Kriminalfilme, die dort aufkommen, die aber allesamt eigentlich den Sprung nicht schaffen und in einem eigenen Sprachraum verbleiben. Und der erste große dänische Erfolg, das sind eigentlich die Filme der Olsen-Bande dann, die
Ah,
ab
ja,
Ende der
klar.
50er Jahre dann, vor allem in den 60er, 70er Jahren, dann auch gerade in Deutschland, in der DDR, große Erfolge feiern. Und jetzt nicht den, also ich glaube, ich nicht die Gegenentwurf für Dogma darstellen. Und auch jetzt die wenig prominenten Filme, also gerade wenn man jetzt so in die 80er Jahre geht, beispielsweise ist wahrscheinlich einer der bekanntesten dänischen Filme, also Pelle der Eroberer, also diese Verfilmung wiederum von Martin Andersson Nexø mit Max von Sydow in der Hauptrolle, also auch eine ländliche Armutsgeschichte eigentlich, die prominent und Oscar prämiert in die Welt gekommen ist, oder Babettes Fest und solche Dinge. Das ist nicht das, wogegen sich Dogma richtet. Und ich denke auch, dass Dreier da eher eine Art Vorbild als jetzt eine Kontrastfigur ist. Weil, und ich denke, wenn man sich dieses Gelübde, was ich nochmal getan habe, sich nochmal genau anschaut, also wogegen sich Dogma richtet und worauf es sich bezieht, dann ist das eigentlich eher Hollywood und dann ist das der Ja, also das ist halt quasi die Top-Kinoproduktion, die da angesprochen werden. Also gerade weil dieses ganze, diese Liste dieser 10 Punkte, dieses Keuschheitsgelübdes oder The Vow of Chastity, wie es dann auf Englisch heißt,
Ja, sehr religiöse Metapher,
genau,
ne?
religiöse Metapher. Also deswegen, einige haben von puritanisch gesprochen oder von reformatorisch, und da würde ich sagen, das stimmt auch. Es geht eigentlich darum, also wenn man das ernst nimmt, das ist ja auch nochmal eine andere Frage, ne? Wie ernst ist das jetzt eigentlich gemeint gewesen? Ist das eher ein sehr, sehr guter Scherz gewesen oder eine tatsächlich bitter ernste, quasi filmästhetische Selbstverpflichtung? Dann geht es eigentlich darum, den Film gewissermaßen zu reinigen, wie in so reformatorischen Vorstellungen auch. Also man reinigt die Kirche von dieser ganzen Opulenz und all dem überflüssigen Plunder. Schließt sich auf das Wahre. Ne? Und wenn man diese Liste so durchgeht, dann ist es das auch. Ne? Also, das ist schon fast so aristotelische Vorstellung eigentlich. Ne? Das erste Gesetz ist, wir gehen zurück zu der Einheit des Ortes. Ja, wir springen nicht permanent mit 1000 Schnitten von Szene zu Szene zu Szene, von Ort zu Ort zu Ort, sondern wir bleiben mal an einem Ort und arbeiten da mit dem, was da ist. Ja? Requisiten beispielsweise.
Ganz kurz, bevor wir, nur weil ich das Gefühl habe, sonst verlieren wir es vielleicht, dann gehen wir gleich nochmal wirklich zurück auch zu Dogma und zu dem Manifest. Gibt es vorher noch, einfach nur, vielleicht kann man das auch dann in die Diskussionen über Dogma und die Filme einfließen lassen, irgendwas, wo du sagen würdest, das sind besonders dänische Themen in der dänischen Filmgeschichte oder sowas. Also in deinem Vorwort schreibst du ja so ein bisschen, in Skandinavien an sich ist das so, dass es immer so Dualitäten gibt. Also es gibt immer so die weite Natur und dann aber auch wieder so die Enge zum Beispiel. Es gibt so diese Geschichten. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so auch vielleicht in den Jahren davor oder so, das sind besondere Sachen, die du für besonders dänisch irgendwie hältst, die in der Popkultur da abgebildet oder verhandelt werden oder so, bevor wir dann wirklich zu Dogma
Ja,
kommen.
also vielleicht an so einem Film wie Pelle der Eroberer, also wenn man das Verhältnis von Dänemark, seinen Nachbarländern und der großen Welt sieht, also auch, ich denke, immer ja, so eine Reflexion dieser seltsamen Stellung Dänemarks in der Welt. Denn einerseits ist Dänemark ja für Jahrhunderte auch Kolonialmacht mit einem gigantischen Weltreich gewesen, ne? Also eigentlich von den Außengrenzen Kanadas bis nach Russland, und alles, was dazwischen liegt, gehörte zum dänischen Königreich. Und auf der anderen Seite dieses doch dann letztlich sehr, sehr klein gewordene Land, das ja irgendwo so mitten in Europa liegt. Also dieses Verhältnis der, ja, des kleinen Landes zur Welt, denke ich, das ist ein Verhältnis, das wir in vielen Filmen wiederfinden. Und gerade in so etwas wie Pelle der Eroberer ist das da. Also Dänemark-Schweden-Verhältnisse, aber dann auch diese Perspektive der Auswanderung natürlich im Zusammenhang auch mit Armut und ja, diesen also Gefühl, aber auch der Wirklichkeit, irgendwo abgehängt zu sein von dem Zivilisationsprozess. Auch da ist vielleicht das Wort von Dreier, ganz, 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 ganz eindrucksvoll. Also der Film entsteht in den 50er Jahren, und das, was dargestellt wird, das kann genauso die Lebenswirklichkeit irgendwo im ländlichen Dänemark 1950 sein, ist aber jetzt von der Lebenswirklichkeit von 1850 gar nicht so groß verschieden. Ne? Also da haben wir Welten, die nahezu unberührt sind von all dem, was irgendwie die Moderne und die Großstadt bedeuten. Gleichwohl gibt es das natürlich auch, aber eben nur in Kopenhagen. Also dieses Verhältnis von Zentrum und Peripherie beispielsweise ist besonders deutlich, und diesen, ja, quasi, also Kontrasten bis Konflikten zwischen diesen ländlichen, mal Idyllen, mal vollkommen abgehängten Armutswelten und andererseits der Hauptstadt Kopenhagen, in der alles passiert, was eben in London, Paris und Berlin auch passiert. Das ist beispielsweise so ein Kontrast im Verhältnis, das auf jeden Fall immer und immer wieder eine Rolle spielt.
Und Dänemark hat auch im Zweiten Weltkrieg so eine ganz besondere Stellung quasi gehabt, ne, indem es so schnell besetzt war und es dann diese auch seiner, glaube ich, sich selbst auf eine Art auch zeitweise überlassen wurde. Und dann gab es aber auch da diesen Widerstand. Also das ist wahrscheinlich auch was, was im Nachkriegskino dann irgendwie reflektiert wird, kann ich
Genau,
mir
also
vorstellen.
Dänemark wurde auch im Rahmen der sogenannten Operation Weserübung mitbesetzt, genauso wie dann Norwegen auch. Also Ja, also besetzt worden, aber relative Freiheiten gelassen. Also beispielsweise Filmproduktion konnte weiterlaufen, also was dann auch bedeutet, dass manche Filme auch in den späten 30er, frühen 40er Jahren noch entstehen konnten, aber natürlich immer unter dem Vorbehalt der Zensur. Darüber habe ich auch an einigen Stellen geschrieben, also beispielsweise, dass er auch dann einige denen ganz zentral beispielsweise auch an der Filmproduktion für die Deutsche Wochenschau beteiligt gewesen sind und da auch ja vor Ort ja dokumentiert haben, was dann da stattgefunden hat, also beispielsweise auch an Verhaftungen und an der Aufspürung von ja von Widerstandsgruppen und natürlich auch irgendwie von Juden, Jüdinnen und sich da irgendwie versucht haben ja, der Besatzungsmacht anzudienen. Was das angeht, bin ich mir auch gar nicht so sicher. Also, ob da die Filmgeschichtsschreibung schon alle Tiefen ausgelotet hat. Denn diese ganzen Besatzungsgeschichten, also sowohl Dänemark als auch Norwegen und dann eben das neutrale Schweden nebenan, also was dann ja auch für viele Geflohene und Ausgewanderte wichtiges Ziel gewesen ist, ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, denke ich. Also eben auch gerade, weil es dann auch diese Verhältnisse von Stadt und Land gegeben hat und ja, auf dem Land in Dänemark man möglicherweise gar nicht so viel von all dem mitbekommen hat, wie zum Beispiel in Kopenhagen oder in grenznahen Regionen.
Nur weil ja, das ist mir nur aufgefallen bei den Dogma-Filmen, da geht es ja auch bei beiden, die wir besprechen wollen, also Idioten und das Fest auch so um den Faschismus oder es wird sich als Faschist bezeichnet
Ja.
gegenseitig oder es geht um Rassismus auch und so und da merkt man schon auch, dass diese Themen irgendwie gerade bei Lars von Trier und Thomas Vinterberg, ne, die dann so in den 90ern vielleicht ja auch nochmal, das ist ja in Deutschland auch stark so, also mit Rostock-Lichtenhagen und so, dass
Ja.
das nochmal so richtig stark in den Vordergrund kommt und so aufbricht und dann reflektiert wird und sowas, da habe ich auch irgendwie so eine,
Ja, also bei
ja, diese
Lars,
Verbindung gesehen oder dieses Erbe,
auf
ja.
jeden Fall. Und bei Lars von Trier ist das ja nochmal dadurch verkompliziert, dass seine Familiengeschichte dazu kommt. Also Lars von Trier hat ja bis
Stimmt, er
er,
dachte, er ist Jude lange,
genau,
ne?
bis er
Ja, und war es
33
dann
Jahre
auch.
alt war, ist er davon ausgegangen, dass sein Vater Jude war. Und dann findet er heraus, dass sein Vater, nein, kein Jude, sondern nicht jüdischer Deutscher gewesen ist. Und er insofern von quasi, ja, also Nachfahren einer Betroffenen, einer Opferidentität quasi zu einem Täter Nachkommen gemacht wird und oder wird. Und das ist die eine Komponente und dann auch die gesamte 80er Jahre also die ganzen Filme von Lars von Trier, die Europa-Trilogie, da spielen ja überall solche deutschen Figuren und Abgründigen ja eigentlich Nazi oder postnazistischen zusammenhängende große Rolle. Also das ist als Thema bei Lars von Trier immer schon drin gewesen, bis hin da zu diesem späten, ja auch irritierenden Auftritt in Cannes. Ich weiß nicht mehr genau, wann es gewesen ist, 2010 oder so, wo
Wo
sie,
sich selbst als Nazi bezeichnet hat, ja.
genau. Also ne, dieses Verhältnis von ja, deutscher Geschichte, von Nationalsozialismus, Nationalsozialismus im Ausland, deutsch-jüdischen Identitäten, das ist eigentlich sagen wir so, als Fundament in Lars von Triers, vor allen Dingen, also sagen wir eher so in den 80er, 90er Jahren, eine sehr, sehr zentrale Komponente. Genau. Für Dogma, glaube ich, ist das erstmal gar nicht so, oder vielleicht ist Dogma doch insofern ganz interessant, was das angeht, weil einer dieser Grundsätze ist ja auch, nichts Geschichtliches zu verhandeln. Ne, also, ja,
Vielleicht, weil das hast du mir gerade, apropos geschichtlich, gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass das vor 30 Jahren war. Also, dass dieses Manifest vorgestellt oder unterzeichnet wurde. Also, dass tatsächlich das jetzt genau 30 Jahre her ist, wo wir das jetzt gerade hier aufnehmen, am 13. März. Also, da gibt es verschiedene Filmschaffende, vor allem Thomas Vinterberg und Lars von Trier, die dann ein Manifest rausbringen und sagen, wir wollen einen neuen Film machen, wir wollen uns ein Keuschheitsgelübde anlegen, wir wollen das anders machen. Wie passiert das? Wie kommt das dazu, dass es dieses Manifest gibt?
ja, also Lars von Trier wurde eingeladen, um in Paris auf einer Veranstaltung zu sprechen über das Kino der Zukunft. Das ist natürlich auch schon eine sehr vage Grundlage eigentlich, hier spricht man über Dinge, die noch nicht da sind. Man kann darüber sprechen, was man machen möchte oder wie man sich das vorstellt, und dann gerät man so ins Spintisieren und Fabeln. Ja, oder man legt dann eben, wie er das getan hat, eine Programmatik vor, die dann auch Thomas Winterberg direkt mitgetragen hat. Und die haben sie am 13. März 1995 in Paris dann beide unterzeichnet. Eine Woche später wurde das dann offiziell veröffentlicht, und
Ah
dann haben
ja.
sich Søren Krag Jacobsen und Christian Levering dem Ganzen angeschlossen. Also das heißt, es gibt dann vier Erstunterzeichnende, aber Lars von Trier hat das ja heute am 13. März 1995 in Paris vorgestellt, und es ist immer wieder ein großer, großer Spaß, sich das eigentlich anzuschauen. Also weil solche Listen in der Form kennt man doch eher dann aus dem Bereich so des kreativen Schreibens. Ja, wir legen jetzt Bedingungen fest, von dem, was in diesem Text drin sein soll oder was man nicht mehr machen darf. Also man vermeidet dann beispielsweise den Buchstaben E oder sonst etwas, und legt sich eigentlich sehr, sehr enge Ketten oder ein sehr enges Korsett an, in dem man dann produktiv ist. Und das ist bei diesem Dogma-Manifest extrem stark.
Stimmt, also es gibt ja Oberhausener Manifest zum Beispiel, gab es vorher, oder es gab die Nouvelle Vague, aber die haben nicht wirklich diese krassen, also so stark einschränkenden Regeln, dass eigentlich kein Dogma-Film sie auch, glaube ich, komplett erfüllt hat, ne?
Genau. Also ne, die Nouvelle Vague ist ein wichtiger Bezugspunkt. Also es wird ja auch mehrmals hier immer auf 1960 Bezug genommen, ne? Aber mit dem Verweis, es ist eigentlich nicht genug gewesen, ne? Und das, was damals das anti-bourgeoise Kino gewesen sei, ist mittlerweile selbst bourgeois, bürgerlich, spießig, langweilig, überkommen geworden. Und deswegen muss man jetzt eine neue, ja, Art Reinigung und Rückbesinnung des Kinos betreiben. Also ein interessanter Aspekt ist, dass es sehr, sehr stark auf Kollektivität abzielt. Das ist auch der erste Satz. Also Dogma 95 ja, ist ein Kollektiv von Filmschaffenden, die sich hier zusammengeschlossen haben. Es geht um die ultimative Demokratisierung des Kinos. Ne, zum allerersten Mal können alle, die wollen, Filme machen. Ne, es ist zugänglicher als andere Medien es jemals gewesen sind. Es ist dadurch wichtiger als jede Form der anderen Avantgarde-Bewegung vor uns. Und es ist die Totalabsage eigentlich an den individuellen Film. Also der Autor, der Auteur, das ist alles bürgerlicher Quatsch. Das muss jetzt überwunden werden. Und ne, das sind dann auch so Sätze, die schon fast so klingen wie aus so stalinistischen Programm. Ja, the individual film will be decadent by definition. Ja, also der individuelle Film ist per Definition dekadent. Ne? Also der muss überwunden werden, und auf dieser Grundlage wird dann eben dieses Keuschheitsgelübde aufgestellt. Das heißt dann ja auch, die Filme sind zu Tode kosmetisiert worden, also mit falschen Körpern und diesem ganzen Maskerade und natürlich allen möglichen Filtern und Bildtechniken, die sonst etwas aus Menschen machen, was sie nicht sind. Also eine Rückbesinnung auf irgendwie ja natürliche Abbildungen von Welt. Ja, also es muss aufhören, das Publikum zu betrügen, wie das immer wieder heißt. Illusionen sind eine ganz, ganz schlimme Erscheinung, und es müsste um eine neue Form von Ehrlichkeit gehen. Also auch das ist ja so ein eigentlich reformatorischer Gestus. Ja, die katholische Kirche, die lügt und betrügt und ertrinkt eigentlich im Mummenschwanz und so weiter. Wir besinnen uns hier zurück auf das, ja, auf den eigentlich, auf die Wahrheit, auf das wahre Filmschaffen, ne? Und auch die falschen Gefühle, das Pathos, diese Illusion von Liebe und so weiter, das muss aufhören. Und dann gibt es da zwischendrin immer so diese, ja, ich wie mit so einer Art Hammer, ja, auch vorgetragenen Beschreibung, was Dogma ist. Der Dogma 95 Movie ist keine Illusion, Ausrufezeichen, sondern der will ja wahre Menschen in wahrer Umgebung zeigen. Und dann gibt es diese lange, oder nicht lange, also diese 10-Punkte-Liste. Und ja, bei der wird klar dann festgelegt, die Einheit des Ortes, wir bleiben da, wo die Kamera ist, und fahren nicht durch die Welt. Wir verzichten auf große Requisiten. Wir gehen mit Sound ganz anders um. Also es ist also nicht diegetische Filmmusik ist nicht mehr vorgesehen. Also wenn die Figuren Radio hören, dann kann man da was einspielen oder wenn das Orchester da irgendwo am Bildrand auftauchen sollte, dann ist Musik erlaubt. Aber ansonsten ein irgendwie aus dem Off drübergelegter Sound ist nicht mehr zulässig. Ja, und
Wie diese Simpsons-Szene, wo Homer im Bus sitzt und dann kommt diese Streichermusik und er steigt aus und man sieht, dass tatsächlich ein Orchester
ja,
da steht. Das war so ein
genau.
Witz
Das,
als Kind, da musste ich oft dran denken,
ja,
ja.
das wäre legitim, aber alle anderen Formen, also sei es jetzt des Scores oder auch sonst so der darüber gelegten Musiken, sind nicht mehr zulässig. Das heißt, also wenn man sich das mal so auch so klar macht, was eigentlich so von dem, was so ein, ja, so eine Standard-Filmproduktion 1995 ausmacht, dann wird da einfach extrem viel also von sich gewiesen und quasi verboten. Ne? Das heißt ja auch immer, it must, ja, it must not, it must never, also es darf nicht mehr. Ne? Das sind wirklich eher eine Gesetze, die dann hier formuliert werden, genauso wie die Kamera, die muss handgeführt werden. Das ist jetzt hier eine neue, quasi technische Revolution vorgesehen, aber halt eine Revolution hin zur Einfachheit. Ne, da wird nicht mehr gefahren und mit irgendwelchen Kränen und sonst irgendwas gearbeitet, sondern die Handkamera, wo es dann auch genau heißt, dass sie in 35 mm Format gehalten sein müsse, die leistet halt alles. Und dann geht es auch so weiter, Absagen an, ja, an Nachbearbeitung, an Filter, auch an bestimmte Handlungselemente, also Superficial Actions heißt es hier, also Mord, Waffen und so weiter, die dürfen einfach nicht mehr auftauchen. Damit geht dann natürlich einher, dass der Punkt 8, dass Genrefilme nicht akzeptabel sind. Also es gibt keine Genrefilme mehr, keine Serialität, keine Vorhersehbarkeit, keine quasi vorkategorisierten Filmproduktionen mehr, sondern ja, jeder Film betritt dann insofern ja Neuland oder muss sich selbst ja als das definieren, was er sein will. Aber es gibt nicht mehr den Anschluss zu sagen, hier, wir machen jetzt einen Krimi oder einen Fantasy oder Science-Fiction-Film, sondern das sind alles Dinge, die ja zum Teil ja auch schon per Definition im Ausscheiden. Ja, Science-Fiction oder Fantasy ohne Effekte und Kostüme und so weiter, das wird schwierig. Und ja gut, dann gibt es noch diesen entscheidenden Punkt und da ist es dann ja immer besonders kritisch oder hat sich ja, glaube ich, nie einer dran gehalten. Also dass beispielsweise auch der Regisseur nicht mehr genannt werden dürfte und stattdessen nur noch das namenlose Kollektiv quasi für die Produktion zuständig sei. Aber das hat eigentlich keiner der beiden oder auch der späteren nie konsequent umgesetzt. Also diese Form nicht der Selbstaufgabe des Künstlers und Regisseurs, der sich nur noch so einer ja naturalistischen Wahrheit quasi ergibt, das haben die alle nicht getan. Also zumal die ja auch immer viele viele Rollen auf sich vereint haben, ne? Also dann Regie und Drehbuch und so weiter, dann doch noch in einer Hand gehalten und das Kollektiv eigentlich nie auch nur annähernd in die Rolle eingetreten ist, die dem hier zugeschrieben wurde. Deswegen ja die Diskussion, was Dogma jetzt eigentlich war und ist, immer noch sehr auseinandergeht. Ne? Also es ist jetzt einfach ein Scherz, mit dem man oder mit dem die beiden vor allen Dingen ja sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Diskussion, losgetreten haben oder ob das ein ernst gemeinter, Entwurf war. Aber dann die Frage, warum haben die sich dann selbst nicht so konsequent daran gehalten, wie sie das hier formuliert haben.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal jäh aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3, 3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Ja, das ist total spannend, finde ich. Also diese vielen Dimensionen, die man irgendwie hier drin sieht. Weil ich habe jetzt auch gerade nochmal so versucht, für mich so aufzulisten, wenn man dieses Manifest sieht, gegen was wird sich da ausgesprochen und warum eigentlich? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die so über allem steht. Also da, was für Feindbilder werden zum Beispiel aufgemacht? Und am Anfang kommt direkt ja certain tendencies. Also es gibt so Tendenzen, die man nicht will, so im Kino der Gegenwart irgendwie, ne? Und dann hast du dieses Antibürgerliche, ja, also ja. Das, die Nouvelle Vague wird quasi als antibürgerlich bezeichnet, aber sie ist dann wieder bürgerlich geworden oder ist dann wieder bourgeois geworden, das will man nicht, also Bürgerlichkeit als großes Gegenbild, das ist ja, das, ich meine, das ist 95 hier, ne, rausgebracht, das ist nicht 1968 oder 1970 oder sowas rausgekommen, wo man ja so eine, du hast das ja als stalinistisch oder was hast du gesagt, aber, ne, also das ist ja eigentlich eine Sprache aus der Gegenkultur, die älter ist, dass man sagt, wir müssen wieder das Anti bürgerliche Kino machen, weil ja Bürgerlichkeit auch immer so ein Begriff ist, bei dem er auch nie hundertprozentig klar ist, was genau gemeint ist. Ne? Also geht es um das Reiche, gilt es um das auch Kulturelle vielleicht eher, denn das scheint es hier nicht zu sein, denn hier wird auch gesagt, dass das Kino wieder High Art sein muss. Und High Art ist es zum Beispiel nicht, wenn irgendwie das seltsame Charaktermotivationen gibt, die irgendwie so einen Plot irgendwo hinführen müssen oder so. Also ich finde das ist interessant, was hier alles so drin ist. Zum Beispiel Pathos wird auch als sehr negativ bezeichnet. Dann A Technological Storm steht hier in der englischen Version. Also es gibt so einen Technologiesturm, gegen den man sich wehren möchte. Kosmetik ist ein Wort, was man nicht will. Oder hier auf Englisch zum Beispiel Illusions, via which emotions can be communicated. Also Illusion darf es auch nicht sein. Das finde ich halt so witzig auf eine Art, wenn man sich jetzt diese beiden Dogma-Filme anschaut. Und dieses Manifest und dann sagt er, es ging darum, so dass wirklich das Direkte, das Authentische abzubilden, ist natürlich einerseits so, dass man trotzdem einen Plot hat in diesen Film und eine Story auch und etwas kommuniziert wird, ganz klar in diesen Film, was ja auch erzeugt werden soll. Und dass jetzt heutzutage witzigerweise natürlich dieser Dogma-Look, den wir jetzt sehen, nicht mehr der ist, den wir, glaube ich, als unglaublich realistisch empfinden würden. Denn heutzutage, wenn man sich so das Festivalkino anschaut und so Leute was mit Authentizität machen wollen, dann merkt man, dann ist oft das Slow Cinema eigentlich das, was genommen wird. Also mit starren Kameraperspektiven, mit langen Einstellungen, mit tatsächlichen Menschen, die so ihrem Tag nachgehen, die man so filmt. Und bei Dogma merkt man ja schon, dass vieles auch so auf den Konflikt gebürstet ist, dass diese Handkamera, die man benutzt, die auf Film dreht, die jetzt hier neu quasi als das authentischste Filmmittel eingeführt wird, etwas ist, was uns heute natürlich total erinnert an so, weil es ja später dann seine Hochzeit hatte im internationalen Kino mit sowas wie den Bourne-Film oder Quantum Trost von 007 und sowas, was jetzt wieder quasi als künstliches Stilmittel, finde ich, wirkt, wenn man es schaut. Also es finde ich ganz interessant, dass eine Bewegung, die jetzt sagt, wir wollen uns dieser ganzen Illusion, dieser Kino-Stil, wir wollen uns dessen alles entledigen, das geht halt, glaube ich, nicht, wenn man Kunst machen will. Außer man sagt halt wirklich, okay, wir stellen die Kamera irgendwo hin und filmen eine Weide oder so. Aber selbst dann ist ja die Frage, welchen Ausschnitt wähle ich und was mache ich? Und das finde ich ganz interessant, dass dieses so super authentische, nicht künstliche, was aber trotzdem High Art sein soll, dann hier natürlich trotzdem, auch wenn man diese Filme schaut, gemacht wirkt. Oder hattest du das Gefühl, wenn du jetzt so einen Dogma-Film siehst, das ist das wahre Leben, was ich da sehe. Oder
nee,
das ist
das
die höchste Authentizität.
Also wahrscheinlich scheitert auch Dogma, gerade denn, also wenn wir auch nochmal über Filme gleich sprechen, daran, dass diese Leute einfach viel zu viel wissen, ja, auch über Film und über Konzepte und über Schauspiel und so weiter. Also dass die ja alle auch mit der Erwartung da reingehen, wir machen jetzt trotz allem Film und wir stellen hier eine, wie auch immer, einen Konflikt dar und agieren als Schauspieler, mit anderen Schauspielern, nicht als authentische Familie und so weiter. Vielleicht sind so diese Dogma-Grundsätze mit so einer völligen unerfahrenen Laientruppe in dem Sinne viel wahrscheinlicher, als wenn das jetzt alles Profis machen. Aber vielleicht ist das auch schon ein entscheidender Punkt. Also ich glaube, hier Predictability, also die Vorhersagbarkeit, also ich glaube, das ist so etwas, ne, was vor allen Dingen mit diesem bourgeoisen Charakter, auch dieser Erwartbarkeit und des Immergleichen und der Spannungslosigkeit und so weiter, gemeint ist. Also dass es darum geht, ja was Spontanes, was Neues, was Überraschendes zu machen und jetzt nicht vorher schon genau erahnen kann, wie quasi so ein Film aussieht und wie er klingt. Und wo er hingeht. Ja, und das ist vielleicht auch, ne, das ist natürlich auch selber ja eine Art künstliche Situation, weil es eben auch diese Sache der 100 Jahre, das ist mir jetzt auch mal aufgefallen, ne, 1995, also das ist natürlich quasi zum 100. Geburtstag des Films, 1895 mit Skandinavien und den Lumières und so weiter, geht das da über los. Also wir sind jetzt quasi 100 Jahre dabei und es ist die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter oder wie wird der Film in der Zukunft aussehen? Und dann wird es eben hier als ja, Rettungsaktion auch beschrieben. Ne? So einer der ersten Sätze, Dogma 95 is a rescue action. Also es geht eigentlich darum, den Film quasi als Kunstform zu retten, weil er ja eben seit Jahrzehnten in eine vollkommen falsche Richtung gefahren ist. Und das ist vielleicht auch einer der starken Aspekte. Und das hat ja dann, wenn man gerade die Rezeptionsgeschichte von Dogma sich anschaut, vielleicht auch den größten Erfolg gehabt hat, zu sagen, ja, also das Kino ist vor allen Dingen eine extrem teure Angelegenheit geworden. Und das, was am meisten Geld kostet, das ist eigentlich das, was man am wenigsten braucht. Ja, wenn man eben nicht viel, viel für Effekte und für Sound und für monatelange Nachbearbeitung und 100.000 Schnitte und sonst was verwendet, dann sind Filme sehr viel billiger und dementsprechend können die auch alle dann machen. Also in dieser Form dieser Begriff der Demokratisierung, anyone can make movies ohne Budget. Du brauchst eigentlich nur die Handkamera und ein paar Leute und dann fängst du an und kannst deinen eigenen Film machen. Und das ist ja doch sehr bereitwillig aufgenommen worden. Ne? Also je nach Zählung, natürlich wird sich darüber ja auch gestritten, wie viele echte Dogma-Filme gibt es jetzt eigentlich von denen, die auch dieses Logo quasi für sich reklamiert haben, also sind das eigentlich nur 7 oder sind es 12 oder sind es 40 oder sind es über 200?
Und das hat kaum jemand mehr als einen gemacht, glaube ich, ne? Schreibst du in deinem Buch auch. Also das es wirkt wie sowas, wo jeder auch gerne mal mitgemacht hat oder mal einen gemacht hat, aber dann gemerkt hat, okay, das will ich vielleicht dann doch nicht immer machen.
Ja, oder es geht halt dann doch nicht nie reibungslos auf, ne? Also weil es dann doch vielleicht irgendwie zu eng ist und zu limitierend. Also diese Vorstellung, man arbeitet komplett ohne Requisiten. Und natürlich in dem Moment, wo man anfängt, darüber nachzudenken, was sind eigentlich Requisiten? Ja, ich sitze jetzt hier an einem Schreibtisch, ist jetzt hier meine Teetasse, ne? Also gehört das schon zu den Requisiten oder hier das Buch oder das Telefon, dies und das. Was darf ich überhaupt eigentlich noch? Und ich glaube,
Was dürfen die Schauspieler anziehen, ne? Fragt man sich ja auch, wenn jemand da jetzt den Familienvater spielt oder sowas, muss das alles, bringt man das von zu Hause mit
ja,
oder
oder es
muss das
ist
alles
das,
schon
was
an dem Ort
der
sein?
zufällig gerade anhatte. Ne? Also das sind natürlich alles so Dinge und ja, da bricht sich dann ja auch diese Vorstellung von Natur und Natürlichkeit eigentlich sehr, sehr schnell. Also weil, wie du ja auch sagst, es ist immer irgendwie eine Sache der Auswahl und der, ja, ne, der bewussten Entscheidung, was bilde ich jetzt wie ab und wie präsentiere ich mich da. Aber also so dieses Angebot, nach diesem Manifest zu arbeiten und sich darüber bewusst zu werden, also was macht eigentlich so vor allem den Hollywood-Filmen irgendwie der 90er Jahre aus oder auch der 80er Jahre und was davon kann man vielleicht einfach mal ja, probehalber weglassen und gucken, was wird daraus und was passiert, wenn wir uns so zurückbesinnen auf so einfache Formen. Und naja, die ersten beiden Filme machen das ja doch in sehr unterschiedlicher Weise, ne? Also Thomas Winterbergs.
Ja, können wir mal drüber reden, vielleicht über die beiden Filme, weil ich finde, dass trotzdem diese beiden Filme ja so trotzdem so, du hast ja von Konflikten gesprochen, sehr große Konflikte oder eigentlich Ideen so in den Mittelpunkt stellen, die vielleicht auch nicht so, also die Probleme sind aus dem Leben gegriffen, aber dass man dass auf dieser Art der Konflikt so vielleicht an die Oberfläche tritt, vielleicht nicht so direkt. Und ich kannte ja das Fest nicht. Also ich hatte schon natürlich tausendmal von dem Film gehört und wusste, dass es den gibt. Und ich dachte irgendwie, ich sehe da jetzt halt so eine Familienfeier, wo sich so in den vielleicht kleinen Momenten da so die die Bruchstellen aufzeigen oder sowas. Aber das geht ja richtig zur Sache. Es geht um so ein, da spiegelt es eigentlich ein bisschen das Wort von Dreier, dass es spielt nur in einem Haus, in dem so eine Feier stattfindet, der 60. Geburtstag des Familienvaters. Und da sehen wir eben unterschiedliche Probleme, also wie die in dieser Familie eben stattfinden. Und das Größte oder das Zentrale ist, dass in einer Rede, der eine Sohn dann für den Vater hält, er ihn dann eben beschuldigt, ihn und seine Schwester vergewaltigt zu haben als Kinder. Und die Schwester hat sich eben auch das Leben genommen. Und der lässt auch nicht locker. Also der wird von der Familie eben immer wieder da rausgezerrt und es wird gesagt, jetzt geh mal weg so ungefähr, und kommt immer wieder und bringt das nochmal auf den Tisch. Also es ist wirklich so ein Trauma, so eine Vergangenheit, die immer wieder auf den Tisch kommt. Und das fand ich doch erstaunlich aggressiv, auch mit dieser Handkamera, so für einen Film, wo ich erstmal das Gefühl hatte, okay, die wollen jetzt erstmal so abfilmen, wie das so ist in so einer Familie.
Ja, genau. Gerade durch diese Handkamera, also es ist ja auch die Erwartung, man ist da eigentlich bei so einer, ja, wie man es vielleicht auch selber noch kennt, wenn man schon ein bisschen älter ist, ne? Da in den 90er Jahren wurde auf jeder Familienfeier mitgefilmt und irgendein Opa oder Onkel oder so, der hat dann da ein paar...
Stimmt, das schreibst du auch, das fand ich interessant, dass das natürlich für die damals die gleiche, für die damals ist es natürlich ähnlich, genau, wie etwas, was man damals gesehen hat, was für auf uns heute vielleicht schon wieder so ein bisschen fremd wirkt.
Genau, genau, aber ich glaube... So ist es mir zumindest gegangen und auch manch anderen. Und dann sehen wir dem zu, wie das ja eigentlich vollkommen eskaliert. Ne? Und dann tun sich diese ganzen Bruchlinien ja auch auf. Und das sind dann wiederum auch diese ganzen Momente, wo es dann irgendwie künstlerisch und künstlich wird. Also ich schreibe das in meinem Buch ja auch immer wieder. Also mich erinnert sowas so stark an die Dramentradition in Skandinavien. Denn wenn man einmal die klassischen Stücke von Henrik Ibsen oder von August Strindberg gelesen hat, also wo wir so viele zerfallene Familien haben, wo es um genau diese Konflikte geht, die Kinder lehnen sich gegen die Eltern auf und machen ihnen Vorwürfe, welcher Art auch immer. Und es ist alles in dieser sehr, sehr intimen, kammerspielartigen Geschlossenheit eines Raumes oder eben eines Hauses. Und ja, man kann dem eigentlich nicht entrinnen. Ne? Das Einzige, was es gibt, ist, aus dem Bild zu gehen. Aber ansonsten sind diese Leute alle schicksalshaft, unheilvoll miteinander verkettet. Und es gibt eigentlich keine Lösung und keine Rettung. Eben auch, und das ist das Fest ja auch besonders stark, also dieser Vater, halbstarrig ja eigentlich sich auch keiner Schuld erstmal bewusst ist, sondern ja irgendwie auch da als gefeiertes Oberhaupt der Familie das bleiben möchte, wofür er da von allen beglückwünscht und gefeiert werden soll. Und dann bis hin in die Handgreiflichkeiten, und du hast es ja gesagt, also sich da als Faschist zu beschimpfen und so weiter. Diese Eskalation eintritt. Was ich an das Fest auch immer noch ganz interessant fand, ist dieser Auseinanderfall des Verhaltens untereinander, ne? Also im Verhältnis gerade zum Personal und zu diesen ganzen eigentlich Angestellten, in den Untergebenen eigentlich, ne? Also was dafür auch für im Prinzip ja letztlich auch bourgeoise Verhaltensweisen dann zutage treten. Also dass dieser Film eigentlich in dieser programmatischen Kunstlosigkeit extrem kunstvoll ist.
Stimmt, das ist eigentlich eine richtige Abrechnung mit dem Bürgertum dann doch. Also wenn man hier dieses Anti-Bourgeoise noch so im Kopf hat aus dem Manifest, dann merkt man schon, dass eigentlich in allen Beziehungen, die es da gibt, ob es dann wie der schwarze Freund, der einen Schwester dann da rassistisch beleidigt wird, wie mit den Bediensteten umgegangen wird, wie untereinander in der Familie miteinander geredet wird, wie auch da so eine Reichtums-, so eine Wohlstandsverwahrlosung irgendwie auch stattfindet. Das finde ich ist auch bei Idioten von Lars von Trier auch so eine Sache, dass wir da so wie so Wohlstandsverwahrloste irgendwie so sehen, die dann irgendwie da auch ihre Kunstspielchen irgendwie so machen. Aber das fand ich bei Das Fest irgendwie auch beeindruckend, dass das dann alles einmal das da ist und dann aber alles immer noch so weiter eskaliert und immer aber auch dieses Fest dann wieder das zusammengehalten werden muss irgendwie. Also es gibt ganz viele Momente, in denen dann was gesagt wird, was eigentlich total krass ist. Also du hast uns früher misshandelt oder zur Mutter dann, du hast das gesehen und warst dabei. Und dann droppt das immer wieder zurück, aber in diese Feiergesellschaft, wo dann noch so versucht wird, man kann sich noch fangen, man kann irgendwie diese Sachen dann doch vielleicht totschweigen. Wenn jetzt nur einer rausgeht, dann ist das Thema vielleicht auch abgehakt, ja, und dann kommt das immer wieder durch. Dadurch finde ich das schon ein starkes Gesellschaftsbild. Und woran es mich natürlich auch total erinnert hat, auch wenn der Film dann viel später kommt, ist Melancholia von Lars von Trier, der ja auch dieses Fest am Anfang in einer ähnlichen Form eigentlich hat und das dann nochmal quasi auf die Spitze treibt, mit ja etwas, was alles überhaupt nicht bei Dogma angedacht war, nämlich dass dann dieser Planet oder Mond auf die Erde kracht und am Anfang haben wir krasse Effekte bei Melancholia und so, aber das fand ich auch nochmal interessant, dass diese Art, so dieses Familienfest darzustellen und das gleichzeitig aber auch für die Gesellschaft irgendwie steht, dass das auch immer noch in seinem Schaffen auch sein wird später, auch wenn natürlich der Film jetzt hier von Thomas Vinterberg ist, aber das fand ich auch noch spannend. Ja.
Also ich denke, dass das, also ne, das ist eigentlich so die insofern bürgerliche Ideologie in Reihenform, ne? Also die Familie quasi als das Kernstück und dann vor allem auch dieses Besitzbürgertum, das hier dargestellt wird und das wird hier so einer radikalen, ja, Dekonstruktion, Destruktion eigentlich unterzogen. Also insofern passt der Film eigentlich schon in der Hinsicht sehr gut zu diesem Programm. Also weil der sagt ja, also ne, die bürgerliche Familie basiert eigentlich auf Lüge, auf Fassade, auf also eigentlich auf Lebenslügen und steht auf extrem brüchigen Fundamenten eigentlich.
Ja, und da passt vielleicht das Formale ganz gut rein, ne? Dass sich das immer wieder in diesen Schleifen wiederholt. Also das ist nicht wie in einem klassischen, sagen wir, Hollywood-Film ist, der Sohn sagt das, dann gibt es den Fallout, dann muss es den nächsten Spannungsbogen geben oder sowas, sondern da ist, würde ich vielleicht auch tatsächlich sagen, ist diese Dogma-Idee, das muss alles irgendwie schnörkellos sein und auch so ein bisschen spontan und einer läuft immer mit, führt auch zu so einem Unbehagen, ob das irgendwie jetzt, wie das endet. Und ganz am Ende endet es ja ein bisschen auch wie in dem Dreierfilm, ohne die Sachen jetzt immer so zusammenschmeißen zu wollen, nur weil wir die ausgewählt haben, auch ja mit so einem zweifelnden Blick des Sohnes, ne? Also weil der Vater entschuldigt sich ja am Ende dann und sagt, wir werden uns wahrscheinlich alle nie wiedersehen und geht dann weg. Und dann sehen wir so den Sohn, der sich auch so fast ja fragt, ist da noch mal ein Wiederkommen dieser Familie oder so, was auch irgendwie gruselig ist an diesem Film. Also ich würde schon sagen, bei Vinterberg kommt es irgendwie zusammen, dass das echt eine gute Idee ist für einen Film und der schon auch gewinnt durch diese formalen Dogma-Entscheidungen. Ja.
Ja, genau, also diese Unmittelbarkeit denke ich auch. Also dass in diesem Film eigentlich in dem Sinne keine Entspannung gibt, also jetzt nicht irgendwie, ne, irgendwie wie auch immer Form von Mittelbarkeit, also dass man da mal irgendwie große Überblenden schafft und mal aus der Szene rausgeht und vielleicht nochmal mit anderer Musik oder sonst irgendwie was da irgendwas macht, sondern ne, immer an diesen Figuren auch dran ist. Also selbst wenn sich dann irgendwie auf Einzelne verlegt und andere dann mal nicht mit im Bild sind, aber das ist trotzdem eigentlich so ein ungebrochener Strom ist. Also insofern ist man da sehr viel näher dran. Also es gibt wenig Momente, in denen da wie auch immer Distanz aufgebaut wird. Also man ist da eigentlich immer in der Szene dann mit gefangen. Und das macht, glaube ich, auch gerade beim Fest eigentlich so diese unbehagliche, ungemütliche Stimmung aus. Also dass da gibt es halt kein Entkommen. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, ähnlich ist es halt auch bei den bei Lars von Triers Idioten. Also der ja im gleichen Jahr entstanden ist und dann als zweiter Dogma-Film gilt. Also
genau, die wurden auch durchnummeriert, ne? Dogma 2 heißt
genau,
der dann.
Genau,
auch,
so geht es ja durch. Also ne, deswegen gibt es da ja auch Kataloge dann, die dann mit Raute so und so 37 und 85 und sonst was sich quasi in diese Liste quasi mit einschreiben. Ja, und Idioten ist insofern ja eine ganz, ganz ähnliche Machart, also dass wir auch da eigentlich in diesen Szenen, die häufig ja auch unangenehm berührend sind, ja quasi unrettbar mit drin sind. Da gibt es halt irgendwie nur diese Erfahrung oder die Möglichkeit, sich zurückzulehnen und irgendwelche Distanzmomente zu genießen oder sich irgendwie von der Haupthandlung zu erholen, gibt es nicht. Also man bleibt da immer mit drinne und ist an diese Figuren und ihr närrisches Treiben eigentlich ungebrochen immer darin irgendwie verkettet oder daran Dann, jetzt fallen mir schon die Begriffe nicht mehr, fallen keine Sachen mehr
Man
ein.
ist da richtig drin, ja, das stimmt. Es ist, das finde ich, glaube ich, jetzt gerade interessant, dass es, glaube ich, keine Antwort auf die Frage gibt oder die Frage vielleicht schon falsch gestellt sein kann. Was ist denn die authentischste und natürlichste Kamera im Film? Ich glaube, da können wir nicht richtig eine Antwort drauf finden, weil der Slow Cinema Film würde vielleicht sagen, oder manche Slow Cinema Filme, naja, die, die alles von außen betrachtet, also indem wir die Kamera aufstellen und dann von außen das Geschehen sehen, ist das das Naturalistischste quasi, was es gibt. Man kann aber auch genau andersrum sagen, nee, die Handkamera ist ja gerade das Naturalistischste, weil so bewegt sich auch unser Blick, so bewegen wir uns auch über den Raum. Es gab jetzt Nickel Boys, der für die Oscars nominiert war, bei dem es wirklich der POV-Shot ist, ja, also wo wir wirklich tatsächlich, und das ist nicht dogmamäßig, denn in Nickel Boys ist es ja so, dass eine Figur quasi aus POV in einen Spiegel schaut und wir sehen dann aber in dem Spiegel keine Kamera, sondern wir sehen in dem Spiegel einen Schauspieler. Das heißt, das wird da quasi durch einen großen Effekt, ja, durch einen technologischen Sturm, vielleicht auch wie die Dogma-Leute sagen würden, soll es besonders realistisch sein. Und Nickel Boys ist gerade ein Film, der in den USA zum Beispiel mit sehr viel Brimborium aufgenommen wurde, der dann aber auch von vielen kritisiert wurde, als das ist dann zu gimmickhaft irgendwie, wenn man versucht, das jetzt so hypernaturalistisch irgendwie zu machen. Und das finde ich bei Dogma auch immer interessant, bei diesen beiden Filmen. Ja, wir haben diese Handkamera, wir sind eigentlich wie noch einer, der dabei ist, hat man immer das Gefühl. Eine Person, die man nicht richtig sieht, die ist jetzt auch noch da. Und das soll uns eben involvieren in diese Kontexte. Also so, als wären wir im Familienfest halt eine weitere Figur, die da ist. Gut, wir sehen da auch, wie Leute Sex haben. Also das ist jetzt nicht so im ganz wörtlichen Sinne gemeint, sondern es ist natürlich etwas Geisterhaftes auf eine Art. Und so ist es bei Idioten auch. Wir sind dann da ja auch hauptsächlich mit dieser Gruppe in dem Haus. Und in dem Film geht es ja aber auch um eine Figur. Karen heißt sie, glaube ich, die in einem Restaurant sitzt und die sieht dann, wie da eine Frau mit zwei Männern reinkommt und diese beiden Männer sind anscheinend geistig behindert und werden dann auch laut in diesem Restaurant und werden irgendwann rausgeschmissen, aber einer von denen zieht sie mit und sie geht dann mit denen ins Taxi rein und dann merkt sie, die spielen das nur. Also das ist ein Spiel, ein Film über Menschen, die in so einer, ja auch fast wieder 68er Kommune mäßig, da ist auch freie Liebe und so am Start, in so einem Haus wohnen, das dem Vater des einen gehört und die kommen aus unterschiedlichen so gesellschaftlichen Kontexten, aber auch eher so Bürgertum, also einer ist Lehrer zum Beispiel, und die spielen dann immer geistig Behinderte in der Öffentlichkeit und verbinden damit auch so eine seltsame philosophische, fast politische Idee, dass man in Anführungsstrichen den Idioten in sich rauslassen muss, als wäre das so eine urtümlichere Form des Menschseins, die irgendwie unterdrückt ist. Oder Dogma hat ja auch vom Kino der Zukunft gesprochen. Hier wird auch manchmal vom Mensch der Zukunft gesprochen. Und wir sehen diese Figur, die mit da so reingezogen wird und auch mit da drin ist, aber immer so ein bisschen außen vor bleibt. Und das ist natürlich ein Film, wenn man den schaut, der, also der wurde ja auch nicht so gut aufgenommen. Also das Fest gilt ja so als der eine Dogma-Film, der auch, sagen wir jetzt mal, wirklich gut ist oder von der Kritik gefeiert. Und Idioten war damals schon sehr umstritten. Und es ist natürlich ein Film, der, also es tauchen ja dann später tatsächlich auch noch geistig behinderte Menschen in dem Film auf, weil die in dem Film dann quasi auch Geld von der Stadt oder so wollen, um dieses Haus, also als ein tatsächliches Behindertenprojekt quasi so zu finanzieren. Also es ist unglaublich perfide. Aber während man das sieht, macht der Film natürlich auch viele Kommentare zum Schauspiel, zu Wahrhaftigkeit. Sie sagt irgendwann selber, das war meine schönste Zeit, als ich mit euch in diesem Haus war. Also er ist natürlich total grenzüberschreitend und geschmacklos, kann man auch sagen. Aber ich fand den auch sehr effektiv. Und der hat es für mich eigentlich noch stärker gehabt als das Fest, dass ich hier wirklich nicht wusste, was in der nächsten Szene passieren wird, wo das noch hingehen wird. Aber auch dieser Film hat am Ende einen großen Twist. Ja, also wir erfahren dann, was ist eigentlich mit unserer Hauptfigur, wo kam die eigentlich ursprünglich her und so weiter und so fort. Aber ich fand den auch sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, und wir haben auch wiederum dieses, ja, es wird sogar explizit ja so gesagt, also das Antibürgerliche, ne? Also Jeppe, der spricht an einer Stelle von antibürgerlicher Ideologie, auch so Absagen dann, es geht ja auch so durch gegen Sinn und gegen Nützlichkeit, gegen die Leistung, es geht um Anarchie, es geht um die Absage an Luxus und Fortschritt. Ne? Also der Mensch der Zukunft, der Idiot sozusagen, der hat das alles nicht mehr nötig, der muss keine Karriere machen, sondern der weiß sich irgendwie so zurecht zu finden, genau, mit dieser Leistungserschleichung. Also das ist schon Teil dieses ja, Menschen der Zukunft eigentlich. Ne? Es geht um die Absage an der Stelle, heißt das, der bürgerliche Krimskrams, also den braucht es nicht mehr. Also das wird dann ja auch, wie du gesagt hast, ne, diese Art Kommune tritt anstelle der Familie. Es gibt irgendwie, ja auch dann in dem Sinne ja keine geschlossene Biografie mehr, eben weil es keine Karriere und keine solche Lebensverläufe mehr gibt. Trotzdem haben diese Figuren alle irgendwie ihren bürgerlichen Lebenshintergrund. Und was ich an dem Film besonders interessant finde, ist, dass diese quasi in Anführungszeichen Normalperspektive, die von Karen eingenommen wird, also wie die eigentlich so nach und nach immer weiter ja, verwirrt und in diese ja, alternative Perspektive mit integriert wird. Also die anfangs ja auch irritiert und vielleicht abgestoßen ist von dem, was sie da vorgespielt bekommt. Und am Ende dann eigentlich, ja, ne, sagt, sie ist glücklich. Es war die beste Zeit in ihrem Leben gewesen und ja, das letzte Wort, ne, Elska alle, also ich liebe sie alle, ich liebe euch alle, ne, die eigentlich die Erfüllung in dieser, ja, in diesem kollektiven Theater, ja, eigentlich gefunden hat, ne? Also das auch gerade ja, im Verhältnis zum Manifest, aber auch dann zum Fest eigentlich eine ganz spannende Konstellation. Also wie hier eigentlich mit quasi ja, bürgerlichen Identitäten und eben dem ja, möglichen Alternativen, dem großen anderen, dem Menschen der Zukunft umgegangen wird. Ne? Weil auf der einen Seite quasi ist das jetzt ein ernsthafter, wie auch immer politischer Versuch, oder ist es, wie es ja auch an einer Stelle da heißt, also ist das irgendwie, ist das Verarschung? Ne? Also wollen die der Gesellschaft da quasi den Mittelfinger zeigen und ja, sich als so anarchische was auch immer an dem vollkommen anderen Lebensmodell versuchen.
Ja, das ist eigentlich, jetzt wo du es nochmal sagst, wirklich eigentlich spannend in dem Film, weil diese Mischung aus Kunst und Kapital und auch aber Bürgertum und Kunst und dann wieder Proletariat, also diese Fragen, die sich da so aufmachen, wie kann man seine Kunst überhaupt verkaufen, die sind eigentlich alle hier drin. Das war ja was gerade bei, ich hatte ihn schon vorhin erwähnt, Brady Corbet und dieser neue Film The Brutalist, da ging es ja auch darum, aber das ist ja ein ganz klassischer Erzählfilm auf diese Art. Und hier ist eigentlich spannend, dass dieses Manifest ja sagt, man darf sich irgendwie nicht so verdingen und alles muss direkt sein und so. Und der Film ja eigentlich ganz viele Themen aufmacht, die da auch schon drin stecken und die auch in von Triers Filmografie ja auch an sich drin stecken. Also einerseits ist da dieser erstmal generelle Schockmoment, die spielen geistig behinderte Menschen, was soll das? Das ist so ein bisschen fast so ein Abgesang auf die Bürgerlichkeit, finde ich so, die so denkt, sie kann sich irgendwie so alles erlauben zum Spaß. Andererseits ist Kunst ja auch etwas, also was irgendwie gefördert werden muss. Also irgendwo müssen ja die Mittel für Kunst herkommen, selbst für Kunst, die man mit der Handkamera irgendwie an so einem Wochenende mit ein paar Schauspielenden macht. Und das ist ja auch hier so ein bisschen drin, dann erschleicht man sich da irgendwie so die Leistung von der Stadt und so, indem man etwas vorgibt, indem man etwas spielt. Und einerseits, weiß ich nicht, hat man das Gefühl, so das Schauspiel und dieses Abbilden, darüber wird sich vom Film nicht lustig gemacht, aber das wird schon, also der sieht ja seine Figuren nicht als positive Figuren, außer vielleicht Karen, die hier drin ist, sondern schon auch irgendwie so als abartig. Und andererseits merkt man immer, es gibt diese eine Szene, die ich echt strange fand, wo die beiden, so ein Mann und eine Frau, beide in diesen Behindertenrollen quasi gerade drin sind, die sie spielen und dann anfangen, miteinander Sex zu haben und dann sagen, ich liebe dich. Also da merkt man, dass durch dieses Spiel irgendwie auf einmal etwas Neues rauskommt und das fast zur Liebe und sowas wird. Und deswegen ist der so ganz irgendwie widersprüchlich, aber es ist viel drin in dem Film, glaube ich, was auch in diesem Manifest angesprochen wird. Kann es überhaupt Kunst geben, ohne dass das von irgendwem halt gefördert wird und so? Und das sind ja auch wahrscheinlich die meisten Regisseure hier von Dogma, die sich jetzt als Anti-Bourgeois bezeichnen, Leute, die selber auch aus dem Bürgertum kommen. Also das ist schon viel Selbstbefragung, ob gewollt oder nicht in diesem Film. Denn das Skript hat ja nur 4 Tage, glaube ich, gedauert,
Genau.
das zu
Also
schreiben.
das ist
Also das hat man dann
natürlich
sehr schnell gemacht.
wieder so ein Aspekt der Spontanität, ne? Also dass da irgendwie ja doch sehr, sehr schnell quasi so eine Rahmenhandlung zusammengeschustert wurde und ich glaube ja auch also sehr viele Szenen auch nur ein einziges Mal dann gedreht wurden und auch viel improvisiert werden konnte im Rahmen dessen. Ne? Und was mir jetzt bei dem Film noch besonders und das sind natürlich dann immer so Zufälle. Also er endet ja auch mit einem quasi mit einem Schweigen und mit einem Ticken am Ende, also wo dann auch die Frage ist, das Bezug auf Dreier, ne? Also wo am Ende ja auch immer, nachdem das göttliche Wort gesprochen wurde, dann geschieht die Wiederauferstehung, aber es wird geschwiegen und die Uhr hat sozusagen das letzte Wort. Ne? Also, und auch da macht der Film natürlich wiederum so typische Künstler, also Kunst, Verfahren auf, indem er eben ja nicht eindeutige Zeichen aussendet und natürlich Bezüge herstellt zu anderen Dingen. Und das ist ja, ich glaube, also das ist vielleicht der Kern eigentlich dieses Manifests, ne? Also zu sagen, dass es irgendwie eine Form von anderen Filmschaffen geben müsste und dass es vieles gibt, worauf man vielleicht verzichten sollte. Dass es aber letztlich sehr schwierig ist, auf der Grundlage von 100 Jahren Erfahrung quasi wieder bei Null anzufangen oder 90% dessen, was Filme ausmacht, über Bord zu werfen und das Ganze dann auch noch irgendwie in der Gesellschaft oder in Gesellschaften irgendwie anzubinden, die ja eben auch in dieser 100 Jahre Filmtradition stehen und doch immer noch als Publikum angesprochen werden und wie auch immer ins Kino gelockt werden müssen. Ne? Also dass es doch sehr, 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 sehr viele Widersprüche sind, die da auftreten. Und das setzt sich dann eben ja auch gerade bei den Idioten innerhalb dieser ganzen Handlung fort. Und das ist ja auch das, also du hast es angesprochen, also nicht selber ein kontroverser Film, der dementsprechend auch kontrovers diskutiert wurde. Ne? Also ist das ja, moralisch überhaupt legitim, dass man auf so eine Art der Verstörung setzt, indem man dort ja behinderte, scheinbar behinderte Figuren zur Darstellung bringt, die eigentlich von der Lebenswirklichkeit und den tatsächlichen Problemen behinderter Menschen wenig wissen und eigentlich auch gar nicht allzu viel wissen wollen und so weiter. Und ja, es ist auch irgendwie eine Art von Exploitation eigentlich, die da stattfindet, ne? Und ja, insofern ist, denke ich, das, was Lars von Trier mit all dem getan hat, natürlich sehr großer Erfolg eigentlich, weil das schon allesamt ja irgendwie auch Aufmerksamkeit steigernde Mittel gewesen sind. Also sowohl das Manifest als auch dann dieser erste und einzige Dogmafilm Idioten, über die doch sehr, 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 sehr viel gesprochen und gestritten worden ist. Und es setzt sich eigentlich bis heute auch fort. Ich denke, die Publikationsmaschinerie, die läuft nach wie vor und so richtige, würde sagen, alle zufriedenstellende Antworten hat es auf keine dieser Fragen eigentlich bislang gegeben. Und insofern geht es da zumindest munter weiter.
Ja, das ist so diese selbst, weiß ich nicht, heilende Kraft der Zerstörung oder so, glaube ich, die bei solchen Manifesten dann immer kommt, weil genau zu sagen, wir fangen jetzt alles nochmal neu an, ist die Frage, ne, wenn wir selber jetzt schon gesagt haben, hier, ah, das ist ja eigentlich wie bei Dreier so ein bisschen, ne? Also zum Beispiel das Fest und das Wort, die zusammen, das wäre ein gutes Doppelfeature eigentlich, wenn man den langen Atem hat, das zu schauen und sich dann zu fragen, wie hat sich Gesellschaft verändert, wie hat sich Patriarchat verändert und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich immer Bezüge und Linien und gleichzeitig denke ich auch heutzutage, also es gibt es ja immer noch, dass Leute heutzutage, dass es immer heißt, dieser Film wurde nur mit einem iPhone gedreht, ne? Also Tangerine von Sean Baker zum Beispiel oder witzigerweise ja jetzt auch von Danny Boyle, 28 Weeks Later, da gab es dann so, nee, 28 Years Later kommt jetzt, da gab es dann so Bilder online, wo man das iPhone dann gesehen hat, also an das ganz viele verschiedene Sachen dran gebaut waren und dass man auch auf den Dolly schieben kann und so weiter und so fort, aber dieser Wille zu einer Radikalität, Authentizität durch die Form und dann eben auch durch die Mittel, die man benutzt, um einen Film zu machen, das ist natürlich immer noch nicht alt geworden, weil natürlich es jetzt noch viel krasser ist als zur Zeit von Dogma 95, wo die meisten oder viele wahrscheinlich einen Videorekorder hatten, aber jetzt hat eben jeder einen Videorekorder in der Hosentasche und könnte jederzeit eben einen Film drehen. Also ich glaube, das ist nicht alt geworden, dass man das macht und dieses Ironische natürlich trotzdem hängt da mit drin und es ist natürlich auch witzig, dass jetzt, also wenn wir von so demokratischen Filmemachern reden, die überhaupt nicht auf dem Ego-Trip sind, dann ist Lars von Trier natürlich nicht der erste Name, der einem einfällt. Deswegen muss man natürlich schmunzeln, wenn man das Manifest liest. Aber ich würde auch sagen, ja, einerseits hat man sich vielleicht dann doch einer Marketinglogik damit nicht unterworfen, aber da mitgemacht, indem man dann eben alle seine Filme auf einmal gelabelt hat und dann ist es vielleicht genau das, gegen das man sich ausgesprochen hat. Aber Kunst ist halt immer, ne, in diesem Verhältnis zu Geld, Geldgebern, zu Gewinn, der gemacht werden muss, zu Förderungen, die eingeheimst werden sollen. Und ich glaube, da ist das gar nicht so schlecht, so ein Manifest zu machen und dann ein paar Filme zu machen und es dann auch wieder fallen zu lassen. Das ist bestimmt nicht das Letzte, das wir gesehen haben in der Filmgeschichte.
Das denke ich auch.
Gibt es noch was zum dänischen Film, was gesagt werden muss? Was ich natürlich noch einmal ansprechen wollte, da geht es natürlich auch in deinem Buch rum, dass für mich der dänische Film natürlich auf die Landkarte gekommen ist, als jetzt Mitte 30-Jähriger mit diesen ganzen schwarzen Komödien. Also das war bei uns in der Jugend, das waren so die heißen Filme, die auf den so, damals gab es noch kein, doch es gab schon Internet, aber ich war im Internat und dann gab es so ein Internatsnetzwerk und das waren immer die Filme, die so getauscht wurden. Also in China essen sie Hunde und dänische Delikatessen und Adams Äpfel irgendwann. Ja. Das war so der Film, glaube ich, wo man die anderen schon gesehen hat und dann wusste, ah ja, das ist wieder so einer irgendwie, dann selber runtergeladen und so. Das ist auch was das dänische Kino, das ist ja eine ähnliche Zeit eigentlich zu Dogma, ne? Ein bisschen später vielleicht,
ja,
aber
entstehen aber
das
alle
ist ja auch so.
So ja, Mitte der 90er bis frühe 2000er, ne? Und also da ist es ja auch das Interessante, diese ganze Nähe, ne? Es ist immer wieder die gleichen Leute, sind auch die Pusher-Filme, die ja auch irgendwie 96 kommt der erste und
dann. Reffen kommt dann, ne? Genau, ja.
Genau, aber. Ja, also genau, bei den Pusher-Film hast du quasi die Probleme der großen Welt im kleinen Land, also diese ganze organisierte Kriminalität und Drogen und Waffen und sonstiges. Ja, und in diesen anderen Filmen, also gerade bei Adams Äpfel, ne, wo du wieder das ganze Grauen eigentlich so in der eigentlich vermeintlich idyllischen Provinz irgendwie hast, in der das irgendwie ganz, ganz Schlimme, ne, da sehe ich, ob das Kindesmissbrauch oder sonst so irgendwas da ist, alles so seinen Platz findet und dann vor allen Dingen diese absurden Wendungen nimmt, ne? Und insofern vielleicht auch da schon so ein Stück weit von Lars von Trier geschult ist, also dass diese Filme ja eigentlich keine Zurückhaltung kennen, ne? Also wenn es da irgendwie die bitterböse Wendung gibt und ja jemand da in die Wurst gedreht werden kann, dann macht man das halt mal und schaut, was bei rauskommt. Aber das denke ich auch, also dass das Filme sind, die haben wir auch im Studium früher alle dann gesehen. Da hatten wir natürlich das große Glück, dass es da die DVDs schon im Institut gab und dann konnte man sich die alle ausleihen und mit Untertiteln dann anschauen. Aber gerade die bösen Komödien und diese Pusher-Filme, die drei, das waren eigentlich ja auch diejenigen, die dann in der Gegenwart irgendwie die dänische Filmgeschichte so bewusst gemacht haben. Ihr dann auch so jemand wie Mads Mikkelsen ja doch dann zum Weltstar geworden ist. Also der doch irgendwie durch sehr, sehr verschiedene Rollen, auch extrem unterschiedliche Filme dann die Karriere fortgesetzt hat. Ne? Also sei es jetzt als Bond-Bösewicht oder Valhalla Rising oder auch ein total toller Film, diese Michael Kohlhaas-Verfilmung von, ich habe schon vergessen, von wem. Also diese Kleist-Verfilmung, total großartig, total brutal, extrem finster, ganz großartiger Film.
2013, ja, genau. Und genau, es gibt diese ganzen Bewegungen dann. Ich meine, Thomas Winterberg, ja dann auch wieder weiter auch Filme noch gemacht. Ne? Der Rausch, so der letzte, auch große, also immer noch, wo man auch Exportschlager, ich glaube in Deutschland war der vor allem super erfolgreich, also ich weiß nur, dass die Sommerkinos den hoch und runter irgendwie gespielt hatten, wir waren gar nicht hier so die größten Fans in dem Podcast davon, aber der ist auf jeden Fall angekommen. Gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, was sind so die heutigen Trends oder was ist der dänische Film heute oder so? Gibt's irgendwas, was du da an Entwicklung irgendwie ausmachst?
Also jetzt im Sinne von größeren Trends oder so, eigentlich auch weniger, ne? Also du hast am Anfang hier Winning Reven erwähnt, aber der ja deutlich über die dänische, über den dänischen Film hinausweist oder auch Nikolai Arcel oder so etwas. In den letzten Jahren, also Serien, aber eigentlich Nee, also ich würde Entwicklungslinien einzuteilen. Also ich glaube, setzt sich eigentlich eher das fort, was es ohnehin schon gegeben hat. Ne? Aber besonders interessant fand ich eigentlich so bitransnationale Produktionen. Die Brücke beispielsweise, also diese dänisch-schwedische, dann später noch dänisch-deutsche Serienproduktion, also wo es auch um diese ganzen, ja eigentlich kleinen, feinen Unterschiede gegangen ist, also was er ja auch in vielen, vielen Remakes und so weiter eine Rolle spielt. Mir fallen jetzt immer noch so Sachen ein. Also was bei Thomas Winterberg total interessant ist, dass ja viele von diesen Filmstoffen dann auch wieder den Weg zurück auf die Theaterbühne finden. Ne? Also das Fest beispielsweise ja doch ein sehr viel, viel gespieltes Theaterstück dann geworden ist. Also eben
Das hat auch eine Fortsetzung, ne? Die Beerdigung oder irgendwie
genau,
so?
genau, genau. Auch wieder im Theater, ne? Also wo diese Rücktransfers so gut funktionieren. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie auch diesen Bogen nimmt mit Dreyers Wort, ne? Was von der Bühne in den Film wandert, alle gehen 50 Jahre oder wie auch immer, 60, 70 Jahre später die Filmstoffe wieder zurück auf die Bühne. Und also das ist auf jeden Fall dieser, ja, diese Wechselbeziehung wieder da sind in einem ganz besonderen Maße. Also das finde ich auch eine sehr interessante Entwicklung.
Ist, das würde mich noch interessieren, so ein bisschen aber das Transgressive, so das Grenzenüberschreitende, so ein bisschen in der DNA des dänischen Films, weil wenn man so aus Deutschland zum Beispiel nach Österreich schaut, dann haben wir da ja immer so ein bisschen so dieses zynische, düstere zum Beispiel so ein bisschen drin. Und beim dänischen Film finde ich jetzt interessant, wir haben bei Lars von Trier, wir haben bei Das Fest dieses wirklich Anpacken der schwierigen Themen, was bei Thomas Winterberg ja später auch noch so ist, bei Die Jagd zum Beispiel, dann mit Winding Refn und so, dieses wirklich auch explizit Brutale auch in den Filmen. Wir haben diese schwarzhumorigen Komödien irgendwie. Dann habe ich in deinem Buch gelernt, dass Lars von Trier auch quasi und seine, glaube ich, Produktionsfirma wichtig dafür war, auch den Porno irgendwie zu oder Pornografie zu legalisieren, auch in Dänemark als eines der ersten Länder und sowas. Also es ist witzig, dass sich jetzt Dogma 95 gegen das Genre ausspricht, weil irgendwie habe ich auf andererseits das Gefühl, so dieses derbe, grenzenüberschreitende, dass das schon irgendwie so vielleicht auch mit zur DNA des dänischen Films ab einer bestimmten Zeit irgendwie gehört. Weiß nicht, ob es heute auch immer noch so ist.
Aber das würde ich auch sagen. Also ich denke, wenn man noch weiter zurückgeht, also zu Dreier oder auch zu Benjamin Christensen, also ein Film wie Hexan ist unbedingt transgressiv. Christensen, nee, da habe ich ja gesagt, Christensen Hexan oder auch Dreier mit Vampir. Also das sind eigentlich auch schon Filme, die in so vielerlei Hinsicht bestehende Grenzen überschreiten und das sowohl im Hinblick auf das, wie ästhetisch bis dahin Filme geschaffen wurden, aber auch thematisch, formal, was Sehgewohnheiten angeht. Und ich denke, das setzt sich fort in vielen Beispielen. Ja. Also wenn wir an Valhalla Rising denken, also auf der einen Seite diese ewig langen Einstellungen, diese sehr, sehr bedächtigen Kamerafahrten, also dieses Arthouse-Kino, wo dann immer wieder auch sehr, sehr, sehr drastisch diese ja, fast schon splatterartigen Gewalteruptionen einschlagen und dann geht es wieder so munter oder so beruhigt weiter. Oder eben diese schwarzen Komödien, ja, also in denen ja, das Lustige und zum Lachen anregen und irgendwie das ganz, ganz Furchtbare Abgründige ja, eigentlich Hand in Hand gehen. Also ich denke, da.
Stimmt, die Mischung ist es vielleicht auch, ne? Bei Valhalla Rising haben wir diese Mischung aus Arthouse und Gewalt. Bei den Komödien haben wir eigentlich auch fast so Familienkomödien, die dann aber viel zu derbe eigentlich dafür sind.
Ja, genau. Und das, ja, also das gibt es ja in der Form wenig. Ne? Ja, vielleicht hat es das bei Christoph Schlingensief oder so irgendwie noch gegeben. Aber ansonsten ist das vielleicht auch so der Kontrast, also dass man vieles von dem jetzt einfach in Deutschland, im deutschen Kino, in der Form nicht so kennt.
Dann war das wirklich jetzt ein wilder Ritt durch ein bisschen Filmgeschichte Dänemarks und natürlich auch noch Dogma und so weiter. Du hast am Anfang so ein bisschen anklingen lassen, oder das habe ich, denke ich, rausgehört. War das jetzt das letzte Mal, dass du so ein Buch schreibst über so ein Nationalkino, oder kommt da von dir eventuell auch noch das schwedische Kino zum Beispiel oder so als Filmgeschichte?
Ja, genau, das wird kommen. Also so wie es derzeit aussieht, wird es auch noch den schwedischen Film auch wieder in der Edition Text und Kritik geben. Ich glaube, der norwegische Film ist nicht tragfähig genug, um in der gleichen Art und Weise so eine kompakte Filmgeschichte zu erzählen. Aber möglicherweise gibt es da noch mal was zu einem einzelnen Film dann. Aber auf jeden Fall wird der schwedische Film, wenn es gut läuft, irgendwann 26, Ende 26, Anfang 27 auch noch das Licht der Welt erblicken.
Ja, spannend. Da können wir sehr gerne dann nochmal drüber reden. Das hat mich sehr gefreut, Nils, dass du uns das alles hier eröffnet hast. Kannst du auch gerne noch, wenn du willst, ein, zwei dänische Filme oder so empfehlen, bei denen du jetzt, also wir haben jetzt über viele Sachen schon gesprochen, aber falls dir irgendwas einfällt, ist am Ende auch nochmal noch der Raum dafür.
Wenn wir mal kurz auf die Liste gucken, wir haben ja vieles schon erwähnt. Ach, man hätte über so viele Sachen noch sprechen können, ne? Also auch, auch so diese Zusammenhänge, wo es dann bei Lars von Trier auch wieder, ne, sehr künstlerisch wird, ne? Dass dann später ja auch der also Idioten in diese Golden Heart Trilogie integriert wird, wo dann Breaking the Waves und Dancer in the Dark mit dazukommen, also wo dann auch solche konzeptionellen oder eher so ja, Figurenkonzeptionen verschiedenartig realisiert werden, also so dieses Märchen von dem Mädchen, von der Frau mit dem goldenen Herzen, die immer an der Schlechtigkeit der Welt und vor allem an der Schlechtigkeit der Männer irgendwie zu leiden hat und zugrunde geht. Also das wäre auch eine interessante Konstellation gewesen an der Stelle. Also auf jeden Fall Breaking the Waves ist ein super Film und vor allem Dancer in the Dark mit Björk in der Hauptrolle, die auch den Soundtrack dafür komponiert hat. Ansonsten, also Empfehlung, einer meiner Lieblingsfilme, eigentlich eher Hollywood, Fräulein Smillers Gespür für Schnee, also ein großartiger Roman von Peter Höhe, aber auch total schön verfilmt worden. Und ansonsten, ich glaube, alles, was ich hier in meiner Filmauswahl als Empfehlung stehen habe, darüber haben wir auch mehr oder weniger gesprochen, ne? Also der Rausch, die Jagd, Valhalla Rising, Anna's Äpfel. Klar könnte man der Fairness halber noch die Filme von Susanne Bier und Lone Scherfig erwähnen, die ja auch dann als dritte und vierte in die Dogma-Reihe mit eingetreten sind. Also vor allem
stimmt, sehr gut, dass du es nochmal
Italienisch
sagst.
Ja. Für Anfänger ist da auch eine unbedingte Empfehlung. Überhaupt, also Susanne Bier ist eine Regisseurin, über die man auch lange sprechen könnte.
Ja, genau. Ich will noch mal dein Buch empfehlen, das noch mal hier auch in den Shownotes verlinkt ist. Da kann man das alles noch mal nachempfinden und dann genau viele dieser Filme vielleicht nachholen. Vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen zum dänischen Film.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und ja, wir anderen hören uns hier beim nächsten Mal wieder. Tschüss.